Herzlich willkommen zur 682. Folge des Sneakpods. Wir haben uns diese Woche aufs Land versetzen lassen, in ein norddeutsches Kaff, wo möglichst wenig los ist, weil wir einfach die Einöde lieben und wollen, dass wenig los ist. Und genau das ist auch aufgegangen, denn wenn ich in die heutige Liste schaue, der Filme, die wir besprechen, kann ich euch sagen, es ist wenig los hier.
Manchmal passiert auch gar nichts, hat sie doch gesagt am Anfang des Films.
Genau, manchmal passiert auch gar nichts. Und wenn das der Fall ist, dann lasse ich mir gerne Bratkartoffeln zubereiten. Und niemand macht das besser als Robert Krüger.
Ja, mit Speck, ne? Schmeckt ja sonst nicht.
Schmeckt ja sonst nicht, genau.
Und Stefan Giesbert, der ist heute nicht da. Jetzt habe ich hier Halluzinationen. Nein, es ist natürlich Christoph Perner, der hier ein bisschen verdächtig über die Hecke guckt. Nein, zu dem will ich dich nicht machen.
Nee, das wäre gemein.
Der hier mit einer, wie heißt es, generalisierten Angststörung Auto fährt.
Ja, immer gerne. Sörensen hat Angst.
Sörensen hat Angst, ja.
Ich hab's letzte Woche. Du hast es vorgeschlagen letzte Woche und du musst es deswegen auch zusammenfassen.
Dann versuche ich mich da mal dran. Also, Sörensen hat Angst, ein deutscher, ja, ich würde sagen, Fernsehfilm.
Ja, würde ich auch sagen.
Genau. Der es jetzt dann zu Netflix geschafft hat. Regisseur und Hauptdarsteller Bjarne Mädel. Autor und Buchvorlagenautor Sven Stricker. Genau, es geht um einen Polizisten, eben gespielt von Bjarne Mädel, Sörensen, die titelgebende Person, der LKA Hamburg, Polizist, also so Mordkommission wahrscheinlich oder was, irgendwie so, keine Ahnung, ist jedenfalls so Ermittler bei der Polizei, der aber eben nicht in Uniform rumrennt. Erinnert so ein bisschen, wenn man das so anfängt zu gucken, hat man sofort so einen Vibe von Tatort irgendwie.
Ja, schon.
Und er lässt sich, wie das sozusagen die Prämisse aus Christophs Anmoderation war, weil er eine Angststörung hat, aufs Land versetzen, weil er will so ein bisschen raus aus dem Druck, aus dem Hexenkessel, obwohl er den explizit eigentlich gewählt hat, um sich seiner Angststörung zu stellen, aber irgendwie hat das dann doch nicht funktioniert und jetzt möchte er halt aufs Land, irgendwo hin, wo nichts los ist, damit er sich in Ruhe mit seinen Problemen befassen kann und nicht im Job noch mehr Probleme
hat. Versucht halt mal das Gegenteil der Bewältigung. Ne?
Genau.
Das eine hat nicht funktioniert, probiert das andere.
Ja. Und er kommt da an und der im anderen Text des Films, sowohl bei IMDb als auch bei bei IMDb habe ich jetzt gerade nur den Englischen, da ist es anders. Egal, ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube dann bei Netflix steht halt schon drin, so kaum, dass er da angekommen ist, wird der Bürgermeister tot aufgefunden. Ich hatte irgendwie angenommen, als ich das gelesen habe, dass der Film sich dafür ein bisschen länger Zeit lässt, aber er kommt da wirklich an und ist so gerade in seiner Vorstellung begriffen und dann ruft irgendwer an und sagt, der Bürgermeister, der sowieso hängt tot in seiner Scheune. Und so ist es dann auch, da hat jemand... Ja. Der Hinrichs hat drei Schüsse im Leib und sitzt tot in seiner Scheune an so einem Pfahl, an so einem Stützbalken. Und da hat ihn sozusagen sein altes Leben wieder. Und er ist ja da jetzt der Chef, weil er hat sich dahin versetzen lassen und ist jetzt der Hauptkommissar da. Und die beiden anderen, eine Oberkommissarin und so ein Anwärter, so ein Azubi, wenn du so willst. Und mit den beiden... Und all seinen Dämonen von seiner Angststörung muss er jetzt die Sache recherchieren, was da jetzt los ist. Und ja, das ist halt so eine typische Dorfkulisse dann. Es regnet viel, weil es ist irgendwo in Friesland oder sowas. Mhm. Eine fiktive Stadt namens Kattebühl. Und Ja, da ist natürlich dann alles dabei, ne? Er ist Vegetarier und der Typ im Deichkrug serviert ihm die Bratkartoffeln mit Speck und ja,
Schmeckt ja sonst nicht.
die können alle da, so ein komischer verschrobener Hund läuft ihm nach und der komische Nachbar, der seltsam über den Zaun guckt und ja, alle sind irgendwie so ein bisschen verängstigt und so ein großkotziger Fleischfabrikant, der da die ganzen Arbeitsplätze stellt und ja, so ein versoffener Kulturbeauftragter, Ex-Kulturbeauftragter, also lauter so verschrobene Charaktere, mit denen er dann da irgendwie zu interagieren beginnt, um rauszukriegen, weil er ist ja auch so der Outsider, wenn man dann so sieht, wie seine Kollegin mit den Personen interagiert, die alle schon seit ihrer Kindheit kennt, ja, die nehmen die halt
Alle zur
teilweise,
Schule gegangen
ja,
sind.
die nehmen die als Polizistin nicht ernst und beleidigen sie dann halt die ganze Zeit. Dass sie irgendwie so eine, ja, ich weiß doch, wie du damals hinter der sowieso in die da irgendwo hingekotzt hast und so. Und ja, holen da irgendwelche alten Geschichten wieder raus, um sie als Polizistin nicht ernst nehmen zu müssen. Und er hat natürlich ein bisschen ein anderes Standing, weil er ist halt der Hauptkommissar aus der großen Stadt. Die nehmen sie zwar auch nicht für voll, aber wenigstens kann ihm keiner mit alten Geschichten kommen. Ja, und jetzt wird es da so, rollt er langsam den Fall auf und ich hätte mir gewünscht, dass ich. Weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt eine Content Warning ausspreche für ein bestimmtes
Ja,
Thema,
ja, ja, ja.
das
Trigger Warning müssen wir auf jeden Fall
müssen
machen.
wir machen, ne? Und ich hätte
Ja.
mir gewünscht, dass ich die auch bekommen hätte.
Ja.
Also dann sagen wir es jetzt einfach, ohne es weiter zu qualifizieren, wenn wir nicht spoilern wollen, aber sagen wir mal Trigger Warning, dokumentierter Kindesmissbrauch. Und das
Ja,
sollte man.
ist ein Thema, ist jetzt
Genau.
nicht zwingend alle Auflösung, aber ist ein Thema und wird dargestellt, also wird jetzt nicht explizit dargestellt, aber wird in der Weise dargestellt, dass es für Menschen mit Kindern auf jeden Fall sehr bedrückend ist. Also.
Genau. Also und insofern, wenn man da irgendwie empfindlich ist an der Stelle, dann das sollte man vielleicht wissen. Das geht so aus den anderen Texten nicht hervor. Und ich fand es
Genau,
auch
weil
ein.
meistens,
Ja.
weil du sagst, Tatort. Im Tatort, ja, da kommt es sicher auch irgendwann mal vor, aber man ist so durch dieses Tatortartige, ist man so in Sicherheit gewiegt. So, ja, das ist wie Tatort, am Anfang wird einer umgebracht und jetzt gucken wir, was dabei rauskommt und so. Und er dreht dann aber halt schon noch zwei, dreimal, wodurch er dann eben, ja, eben zum Beispiel dieses Thema dann aufmacht, was man im Tatort, ja, ich habe so das Gefühl, man ist im Tatort immer sicherer als Zuschauer. Das ist eigentlich immer recht sichere Kost.
Ja, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Es gibt durchaus Tatorte, die unter die Haut gehen, aber es sind halt nicht so viele. Aber ja, ein Stück weit stimme ich dir natürlich zu. Ich fand es aber auch irgendwie so tonal ein bisschen eigenartig, weil der Film wusste, oder zumindest kam mir so vor, er wusste nicht so recht, was er sein will, weil natürlich
Ja, ja.
ist das total eigenartig. Also er kommt da jetzt aufs Land, das ist ja normalerweise so ein Klassiker für so Komödienhaftiges, ja, so dann die Leute, man
Ja,
erinnert sich an diese
gerade mit
Flensburger
Bjarne
Werbung.
Mädel.
Ja,
Ja,
genau.
das ist ja. Hast du Mord mit Aussicht gesehen? Diese Serie auch mit ihm?
Nee, die ist tatsächlich,
Also,
nee, die habe ich nicht gesehen.
das ist ja eine Comedy-Krimiserie im Endeffekt, wo er im Endeffekt die Rolle
Aus Stromberg.
von. Was? Stromberg?
Oder vom Tatortreiniger. Oder was meinst du?
Nee, da spielt Bjarne Mädel ja auch mit,
Ja.
in Mord mit Aussicht, gell? Und da hat er die Rolle von diesen Kollegen, also von einem dieser Kollegen.
Ach so,
Also
okay, ja.
kommt eine Frau von außen rein und ist die Chefin, und eine von ihren zwei Untergebenen ist halt er.
Verstehe, verstehe, ja.
Und da ist er eben auch so völlig so, ja, Bjarne Mädel spielt halt immer die eine Rolle, gell? So dieses etwas lakonische, irgendwie comedyhafte, bisschen überzeichnete, aber dann doch auch irgendwie stoische. Das ist ja, er ist da nicht so breit in seinem spielerischen.
Aber
Man kann
dafür
das
gut.
mögen. Ich mag das auch, ja, natürlich. Der passt auch schon gut. Aber das war halt für mich so, okay, das ist so, ja, ist halt jetzt nicht mehr in der Eifel, sondern irgendwo in der Nordsee. Und er hat halt eine Angststörung, wo man sich auch fragen kann, wie nötig ist das jetzt hier, aber egal. Aber es ist halt nicht Comedy, gell? Sondern er schlägt dir dann zwischendrin mal hart in die Fresse. Ja.
Ja, und genau das meine ich. Also zum einen dieses Friesisch-Herb und Nordisch-Dings, ja, die Flensburger Werbung, um die Konkurrenz auch noch
Ja.
zu neben Jever auch noch zum Wort kommen zu lassen, zahlen uns alle nichts. Aber diese,
Schmeckt beides nicht.
kannst du dich an diese alte Werbung erinnern, wo es dann irgendwie hieß, so schicke Freundin hatte der. Ja, und schickes Auto auch. Und genützt hat es ihm nichts, weil sie halt so wortkarg sind, dass sie ihm auf seine ganzen Fragen nichts geantwortet haben.
Ja, genau.
Die drei Typen, die da irgendwie sitzen, dann machen sie sich ihr Bierchen auf. So reagieren ja diese Leute, der Dorfkrug-Typ und so und manche von den anderen auch. Der Herr aus der großen Stadt, jetzt will er uns hier was erzählen. Und dann hat es ja einen gewissen Humor. Und dann diese Sache mit der Angststörung, also es ist in seinem Fall schon sehr, sehr fortgeschritten, sehr ernste psychische Erkrankung, die ihn ja fast im Grunde arbeitsunfähig macht, was er sich nur noch nicht eingesteht, aber er ist ja hart am Leiden.
Die auch eigentlich ein hartes Drama daraus in gewisser Weise gemacht hat. Er bricht dann ja hin und wieder weinend zusammen und so. Irgendwie seltsam.
Also, ja, und ihm sind Frau und Kinder davon gelaufen.
Ja, auch das ist richtig schlimm. Ja,
und wie du sagst, man kann sich fragen, ob das nötig ist. Genau, man muss sich vielleicht sogar fragen, ob das nötig ist, weil es nichts zu der Geschichte beiträgt, außer dass es der Trigger ist, warum er aufs Land geht.
Ja,
also das macht ihn jetzt nicht zu irgendeinem Superhelden, der da irgendwie dadurch irgendeinen Ermittlungsvorteil hat. Es steht ihm aber auf der anderen Seite auch nicht so nennenswert im Weg. Also es lässt ihn leiden, aber
er bricht dann halt mal zusammen und weint und geht deswegen nicht nach Hause und übernachtet im Präsidium. Ja, so what?
Genau, genau. Aber das ist jetzt auch nicht die Nacht, in der er dann irgendwie das Entscheidende rausfindet oder so.
Nee.
Sondern das
hat überhaupt keine Auswirkung.
Das wird so nebenher miterzählt, dass er darunter leidet, aber das hält ihn jetzt an den entscheidenden Stellen, wo es irgendwie was zum Ermitteln gibt, auch nicht davon ab, das zu machen. Und gegen Ende wird es auch immer weniger, habe ich das Gefühl. Das tritt immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund, damit er jetzt dann doch mehr Showdown machen kann. Der Film, nicht die Figur. Und insofern gebe ich dir da völlig recht mit der Frage, ob das notwendig ist für diesen Film. Dann hat es wieder diesen Humor mit diesem Hund, mit dieser Bäuerin. Mhm. Das ist ja ganz klare Comedy-Nummer da in der Stelle. Mhm. Und dann aber dieser Kindesmissbrauch, der einem so hart in die Magengrube schlägt, wenn das rauskommt. Das Motiv, auf dem es dann aufgelöst wird, okay, das soll dann wieder so ein Feel-Good-Ding am Ende sein, wer es dann gewesen ist, aber oder so ein, ich weiß nicht, was wir da fühlen sollen, aber.
Nicht so viel sagen, ja. Also, er ist in und da habe ich noch ein anderes Beispiel, was gar nicht so zwingend nötig ist, aber, oder was nicht so im Mittelpunkt steht, aber was auch so ein Beispiel ist, ich finde ihn so inkonsequent in so ganz vielerlei Hinsicht. Eben das, was wir eben besprochen haben, und ein anderes ist nur ein Detail, das Thema Siezen und Duzen, das kommt mehrmals vor in dem Film,
schon
auch gleich am Anfang, wo er nimmt irgendwie einen Anhalter mit. Und
das ist so eine ganz Bjarne-Mädels-artige Weise gewesen zu antworten, ne? Wo er die Antwort falsch rumgibt, quasi wie so ein Yoda-Satz.
Ja, und der andere gibt ihm am Ende irgendeinen Ratschlag, irgendwie, da musst du das und das machen oder sowas. Und dann antwortet er doch irgendwie so,
weiß ich gar nicht. Und der andere ob ich geduzt werden will.
Ja, genau. Das war nicht das Thema gerade, aber egal. Also es scheint ihm irgendwie, er möchte nicht geduzt werden. Und dann die Szene mit den, ich glaube, es kommt noch eine, kurz drauf kommt noch eine Dude-Seed-Szene, dass er
immer wenn er sich vorstellt, weil er ja immer sagt, dass er nur Sörensen heißt.
Ja, aber dann mit seinen Kollegen schlägt er den so am ersten Tag so vor, hier wollen wir uns nicht mal duzen? Und alle so, ja, super, super. Wo ich dann dachte, das passt doch überhaupt nicht zu dem anderen, dass er sich eigentlich lieber siezen lässt. Was soll denn das jetzt? Und da kann man sich jetzt Gedanken drüber machen, inwiefern das passt oder ob er zu denen irgendwie ein anderes Verhältnis hat, keine Ahnung, egal. Aber am Ende frage ich mich auch, es ist auf den ersten Blick inkonsequent und es ist überhaupt nicht nötig. Man hätte die ganzen Szenen gar nicht machen müssen. Also, weiß ich nicht, was das soll. Also
insgesamt, jetzt haben wir sehr viel Negatives gesagt. Insgesamt mochte ich ihn schon irgendwie.
Wenn man Bjarne Mädel mag, ist es schon gute Kost. Ja,
also, genau, dann ist es schwer, den Film nicht irgendwie auch nett zu finden. Aber
wenn du Tatortreiniger gesehen hast und oder Mord mit Aussicht und so und da noch nicht zu viel von ihm hast, das ist gute Bjarne Mädel-Kost, keine Frage. Also, und es ist auch ein spannender Fernsehkrimi. Es ist schon ganz schön Fernsehen. Es sieht schon fies nach ARD aus. Also,
es ist ARD. Insofern ist es vollkommen on brand.
Ja, genau.
Ja.
Aber ja, es ist, wie gesagt, Triggerwarnung haben wir ausgesprochen, wenn das okay ist, ist der durchaus empfehlenswert. So ist es nicht. Also, der ist nicht ganz ausgegoren, aber für Fernsehunterhaltung ist der schon ganz ordentlich. Also pff.
Ja, genau. Wir haben einen Kommentar bekommen letzte Woche von Dennis. Ich würde den gerade mal so paraphrasieren. Also zum einen hat er den wohl schon gesehen, den Film, und freut sich jetzt schon auf die Sendung. Insofern, Dennis, hier hast du sie. Da ist unsere Meinung. Ich weiß nicht, ob du das...
Gleich, oh. Jetzt wird er noch enttäuscht.
Genau. Nee, naja, warte. es gibt ein Hörspiel dazu. Oder so ein, ja, doch, Hörspiel, würde ich sagen. Was vor dem Film veröffentlicht wurde. Und Dennis hat das wohl auch gehört, kann sich aber nicht mehr erinnern. Mhm. Link dazu, wer das vielleicht hören will, ist bei uns in den Kommentaren zur letzten Sendung, also zur 681. Da findet ihr, hat Dennis das verlinkt in den Kommentaren. Und ich habe das mal angeklickt und habe mal reingehört, allerdings gestern Abend zum Einschlafen. Und selbiges ist dann auch passiert. Insofern, ich habe es nicht fertig bekommen, weil ich dann eingeschlafen bin. Aber ich kann zumindest mal ein paar Sachen sagen, die mir dabei aufgefallen sind. Ich glaube nicht, dass ich das, wenn ich wach gewesen wäre, mit Genuss zu Ende gehört hätte. Ich hätte jetzt gerne verglichen, weil Dennis die Theorie in den Raum stellt, der kann sich auch nicht mehr erinnern, ob das nicht vielleicht ein anderes Ende hatte oder ob da irgendwas anders gewesen wäre und ob wir das vergleichen können. Habe ich jetzt nicht, wie gesagt, zu Ende gehört. Aber was ich gehört habe, ist natürlich so ein paar Entscheidungen, dass das Hörspiel ein paar Sachen anders macht. Zum Beispiel, um diese Angststörung zu erklären, benutzt der Film ja ganz viele Bilder. Also es fängt ja schon an, die erste Szene, wenn er im Auto sitzt, ist die Kamera so ganz nah an seinem Gesicht dran und er krampft da so komisch mit seinen Gesichtsmuskeln und man sieht im Grunde, dass er da gerade in Agonie ist. Und das macht der Film ja öfter mal so, wenn er sich auf dem Boden zusammenkrampft oder in seinem Bett liegt und dann geht die Kamera so hoch und plötzlich liegt er auf einem nackten Boden und es wird ihm von unsichtbaren Kräften seine Decke weggezogen und so. Also der Film benutzt ja da sehr viel Bildsprache, was ja auch richtig und gut so ist. Das kann das Hörspiel natürlich nicht, deshalb hat das Hörspiel dann zum Beispiel die Figur seines Vaters, mit dem er telefoniert und an dem er so seinen inneren Monolog abhalten kann. Um dem dann, der ihn dann fragt, was ist denn das jetzt mit deiner Störung da, erzähl doch mal und so, und dann kann er ihm halt gleich so im Beginn des Hörspiels, kann er uns erzählen, muss er ja, es geht ja nicht anders im Hörspiel, was so los ist. Insofern, ja, der macht ein bisschen was anders. An anderen Stellen, so die zum Beispiel die Szene, die du meintest, wo die Polizisten sich vorstellen, wo er da reinkommt in die Wache zum ersten Mal, das ist faktisch Wort für Wort der gleiche Dialog. Aber es sind auch die gleichen Sprecher. Aber ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich, wie Dennis schreibt, vor dem Film gemacht worden. Also es ist nicht derselbe Take sozusagen aus dem Film, sondern es ist irgendwie, ich mutmaße jetzt nur, in einem Hörspielstudio irgendwo oder vielleicht sogar getrennt voneinander, nicht gemeinsam mit den Darstellern. Das ist so mein Bauchgefühl irgendwie. Es klingt jedenfalls, obwohl es Bjarne Mädel und diese anderen Darsteller sind, klingt es ganz übelst finster nach Schultheater. Und das ist der Grund, warum ich das vermutlich nicht zu Ende gehört hätte. Das oder so TKKG, wahrscheinlich tue ich da TKKG Unrecht an der Stelle, auch so mit Hintergrundgeräuschen, aber die sind nicht nahtlos, zumindest kam mir das in meinem gestrigen Schlaftrunkenheit nicht so vor. Das war, also ich habe das gehört und ich habe erkannt, okay, das ist der Film als Hörspiel, es sind dieselben Stimmen, aber das ist so unfassbar schlecht und wenn ich das zuerst gehört hätte, würde ich niemals auf die Idee kommen, den Film zu gucken. Vielleicht war ich gestern so müde, dass ich dem total Unrecht tue, aber das war mein Eindruck, der bei mir geblieben ist.
Ja gut, Schauspieler zu sein und Hörspielsprecher sind halt auch zwei Paar Schuhe, gell? Also das heißt nicht, wenn du ein guter Schauspieler bist oder ein Überzeugender, dass du dann ein guter Hörspielsprecher bist.
Ja, das zum einen und natürlich gehört da auch ganz viel Regie dazu, ne? Also ich meine,
klar,
als Hörspielregisseur auch immer die Möglichkeit zu sagen, den Take finde ich nicht so geil, mach mal so und so. Oder es halt zu lassen und zu sagen, den Take nehmen wir. Das ist ja auch nicht immer die Schuld desjenigen, der da spricht.
Ja.
Genau. Zum Rest von dem Kommentar und den weiteren Kommentaren, es gab viele Kommentare, kommen wir nachher nochmal. Genau, das würde ich erstmal dazu noch gesagt haben wollen. Jetzt brauchen wir da irgendwie noch Punkte. Wie fanden wir das jetzt so insgesamt?
Also, ich fand es zu unausgegoren. Es war schon okay Unterhaltung, aber also für mich war das nicht rund und neu war es gar nicht. Dann eben diese nicht klare Genrezuordnung. Also für mich war das durchwachsen. Nicht schmerzhaft, aber durchwachsen und ich gebe 6,5.
muss ich mich fast schon wieder wie letzte Woche deiner Punktzahl anschließen. Ungefähr so in die Richtung hatte ich auch gedacht. ja, also im Grunde ja, wir sind da sehr, sehr einer Meinung. Das hatte seine Ansätze, aber es war unausgegoren. Und das liegt nicht an Bjarne Mädel, sondern es liegt eigentlich so im Wesentlichen an der Story. Aber Bjarne Mädel zieht das Ganze deutlich nach oben, sodass man das gucken kann, dass das auf jeden Fall über dem Schnitt landet.
Aber es macht es natürlich auch zu einer Bjarne Mädel-Show. Also
ja,
es ist halt die übliche Bjarne Mädel-Show, die man mögen kann oder
wobei
auch nicht.
Wobei ich den Peter Kurt, heißt er glaube ich, der den Bösewicht, also einen der Bösewichte, oh, ja, oder zumindest diesen Fleischfabrikanten, ja, mhm, den sieht man ja öfter, das ist so ein klassischer deutscher, ich glaube, er ist eigentlich Theaterdarsteller, ja, aber er spielt dann doch immer wieder in so Bösewicht-Rollen. Und ich sehe den ganz gerne, weil der kann das einfach gut. Und insofern, ja, es ist nicht nur Bjarne Mädel in dem Ding hier.
Nee.
Ja, so.
Ja, und auch seine Kollegin mochte ich, fand die auch sehr gut besetzt und sehr gut reinpassend. Und
die fangen doch was miteinander an, wenn es da eine Fortsetzung gibt, oder? Hast du diesen Vibe auch die ganze Zeit gehabt? So?
Ich habe eigentlich gedacht, es kommt noch in den Film. Ja, vollkommen.
Weil es eigentlich ist, es bleibt irgendwie doch so eine Andeutung, dass man es auch jederzeit sein lassen könnte, ohne dass man dem Film was vorwerfen kann.
Nee, ganz klar. Ja. Also als er dann im Endeffekt vermittelt zwischen ihrer Tochter und ihr, dann habe ich gedacht, ah, okay, der ist praktisch schon Teil dieser Patchwork-Familie. Und übrigens, diese Rolle von dieser Kollegin, die gibt es auch in Mord mit Aussicht und da ist sie sehr comedyhaft, sehr überzeichnet. Da fand ich die hier viel besser. Also hervorgehoben gut.
Okay.
Ja, aber 6,5 am Ende.
Ja, dann bleibe ich auch bei 6,5. Und
gut.
Genau.
Da schaut es oder auch nicht.
So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Gut, dann nächstes Kapitel. Warte mal, ich muss Knöpfchen drücken. Wenn Stefan nicht bei ist, muss ich das selber machen. Das ist voll anstrengend. ja, dann trinken wir. Was gibt's?
Ich bin im hohen Norden geblieben. Sogar noch ein bisschen weiter nach Norden, nach Dänemark. Und trinke Aquavit, weil es einfach gut passt in diese Landschaft. Und ich mag zwar eigentlich den norwegischen Aquavit lieber, aber ich habe mir gedacht, nee, jetzt trinke ich passend einen dänischen von der Firma Aalborg. Grill Aquavit habe ich hier schon mal getrunken.
Sehr gut. Ich werde heute tatsächlich mal wieder Cocktail machen. Mhm. Könnte jetzt auch einen Augenblick dauern. Warte, ich habe hier als erstes mal ein Glas mit Eis. Ja, das ist so ein Riesenklump. Das müsste man jetzt eigentlich auch alles shaken. Das kann ich aber nicht machen, weil da ist ein Kleinkind im Nachbarzimmer.
Achso, ich dachte wegen unserer Zuhörer. Auf die wird ja wieder keine Rücksicht genommen.
Auf die nehme ich an der Stelle keine Rücksicht. Ich habe nämlich, der Grund, warum das jetzt alles der Ausgangs- und Kulminationspunkt dieser Drink-Idee ist, die Tatsache, dass ich eine halbe Zitrone vom Kochen übrig habe, die also weg muss. Und dann ist mir Cointreau und ein Cognac in die Hände gefallen. Das wird also ein Sidecar. Mhm. Allerdings im Glas gebaut, was natürlich total unauthentisch ist. Und wir alle wissen, Sidecar geht quasi immer schief.
Immer schief.
Insofern, erklär ein doch mal den Zuhörern, warum der immer schief geht, während ich hier ein bisschen...
Total erstaunlich. Sidecar ist ja ein völlig simpler Drink aus Spirituose, also Cognac, Süßung, nämlich Orangenlikör, Cointreau, und Zitronensaft. Also ein völlig normaler Sauer. Sollte funktionieren. Funktioniert aber nicht. Wir schaffen es nicht, das Mischungsverhältnis, es wird einem auch von jedem was anderes gesagt, also es gibt so Equal Parts Vertreter oder eben übliche Sauerverhältnisse. Bei uns ist das meistens fürchterlich sauer und wir wissen nicht so recht warum oder also es funktioniert leider selten.
Okay, ich habe jetzt 2 cl Zitrone, weil das einfach die Menge ist, die diese Zitrone gerade noch so hergegeben hat. Was machen wir jetzt? Machen wir einen Vorschlag. Ich habe hier Cointreau jetzt gerade.
Also ich würde es 3-2-2 machen.
Okay, aber 3-2-2 also, so, kann ich jetzt nicht mehr, weil ich ja in der Mitte eine 2 habe. Also habe ich jetzt 3, nee.
Hä? Warum in der Mitte eine 2? Nee, natürlich.
Achso, du willst mehr Cointreau nehmen?
Nee, ich würde 2 Cointreau nehmen, damit er nicht zu sauer wird. Und ja, dann 3 Cognac, damit er so angelehnt ist an Equal Parts, aber so ein bisschen mehr Cognac. Weil soll ja ein Cognac trinken.
Also dann wäre aber 3-2-2.
Habe ich doch gesagt, oder?
Achso, ich...
3-2-2.
Achso, okay. Dann habe ich akustisch einfach Quatsch verstanden. Ja, okay, gut. Dann machen wir das.
Und geht ja eh schief. Ist ja ein Sidecar.
Genau.
Das Absurde ist halt, ganz ähnliche Drinks, wie zum Beispiel die White Lady, wo ja im Endeffekt nur der Cognac durch Gin ersetzt wird, die funktionieren so gut wie immer. Das ist nicht logisch.
Also ja, vielleicht liegt das halt einfach an der Variante, was für ein Cognac du nimmst.
Ja, keine Ahnung. Ich
habe halt wieder Naut, die Flasche. Habe ich ja hier schon ein paar Mal getrunken. Der ist ja so super aromatisch. Vor allen Dingen, was seine Nase angeht. Ich habe immer das Gefühl, das ist Rum. Wenn man die Flasche aufmacht, denke ich jedes Mal, oh, es ist Rum. Aber, so. Davon jetzt 3. Das ist wieder Droge der Wahl. Kapitel walzt sich wieder aus hier, dank meiner Langsamkeit.
Das macht nichts, wir haben ja keine anderen Themen mehr.
Das hatten wir letzte Woche auch gedacht.
Ja, oh Gott.
Und dann ist die Sendung eskaliert. So, es ist jetzt natürlich, ich habe im letzten Winter... Hab ich,
Sendung letztes Mal hätte übrigens noch mehr eskalieren können, möchte ich den Zuhörern gerade mal erzählen. Denn wir sind danach, haben wir noch weiter gequatscht bis nachts um 2:30. Also wir haben noch, die Sendung hätte doppelt so lang sein können.
Ja, das war aber alles nicht mehr sinnfähig.
Nee.
Im Winter habe ich auf meiner Terrasse in so Tupperdosen Eisblöcke eingefroren. Mhm. Von denen zehre ich immer noch. Und jetzt habe ich hier so einen erwischt, der quasi so 80% meines Tumblers ausfüllt. Mhm. Ist natürlich zum Rühren, um da ein bisschen Kälte reinzukriegen, total ungeeignet mit dieser, dass es nicht mehrere Stücke sind und dass es ein so ein Riesending ist. Aber ich glaube, jetzt ist er kalt. So, dann wollen wir mal sehen. Riechen tut er toll. Ja. Geht immer schief.
Aber warum? Ich verstehe es nicht.
Es ist nicht so verkehrt, aber es ist nicht gut. Es ist nicht rund.
Ich verstehe es nicht.
Irgendwas beißt sich da.
Ja, genau, es beißt sich immer irgendwas.
Das hat so obenrum, wo der Alkohol sein müsste, wo der Cognac präsent sein müsste, ist es flach und eindimensional.
Mhm.
Und untenrum, hinten ist die Säure, ist überbetont.
Was total seltsam ist, und weil wir haben eigentlich, so wenn du dir die Verhältnisse anschaust, müsste man eigentlich denken, es müsste zu süß sein.
Ja.
Es ist total seltsam.
Ja. Aber es hat in der Mitte der Zunge trotzdem so eine leichte Klebrigkeit vom Contrôle.
Ja, klar.
Die schon da ist und wo ich genau weiß, wenn ich da mehr von reinmache, mache ich einen kaputt.
Ja, dann wird es schlimmer. Ja, genau.
Ich glaube, ich mache einen kleinen Schluck.
Haben wir alles schon gemacht.
Ich mache einen kleinen Schluck mehr Cognac rein, mal gucken, was passiert.
Ja, nee, geht auch nicht gut. Und das Verrückte ist halt, dass wir diesen Drink in Bars schon getrunken haben und da hat er uns geschmeckt.
Ja klar, aber wie viele Versuche haben die gemacht, bis die den perfektioniert haben, ne? Mit ihren Produkten.
Die haben auch nicht gezaubert. Wir haben den ja zugeschaut, haben sie auch gefragt, was sie machen. Und es war auch so, wo ich dachte so, das haben wir garantiert schon gemacht zu Hause und unsere Zutaten sind nicht schlecht. Ich verstehe es einfach nicht.
Aber ist es nicht Contrôle oder auch nicht irgendwie der Triple Sec, den wir daheim haben, sondern halt irgendein anderer.
Ja, wir haben das auch schon mit Contrôle gemacht. Also, ja, klar, vielleicht haben die es mit...
Und dann ist es halt noch irgendein Cognac, den du auch nicht zu Hause hast. Und das haben die halt auch 72 Mal ausprobiert, bis sie halt wussten, okay, der Cognac mit dem Triple Sec und die Zitronen auf gar keinen Fall hier zu doll mit der Schale, weißt du schon, und so, ne? Mhm. Da gibt es ja auf cocktailpodcast.de Artikel, wie man richtig Zitronen presst. Und und dann zusammen ergibt das dann was. Das muss ich nochmal probieren, warte mal.
Mhm. Ja, die Geschichte zu dem Drink ist ja Zweiter Weltkrieg in Frankreich, irgendein Offizier schüttet irgendwas oder lässt zusammenschütten, lässt sich halt ein Sauer bauen aus dem, was so da ist, natürlich Cognac ist ja in Frankreich und so und Contrôle und benennt das dann nach seinem Motorrad Seitenwagen, deswegen Sidecar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die genau den richtigen Cognac treffen und genau und wir nie, das ist ja sehr gering. Also entweder stimmt die Geschichte nicht oder wir können einfach nichts.
Ja, eins von beiden. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Cognac reingemacht. Jetzt ist natürlich obenrum so eine gewisse mehr so eine Wuchtigkeit da, die das Ganze belebt. Aber gut ist er immer noch nicht.
Nee, genau.
Das lassen wir jetzt. Ich lasse ihn jetzt so, ich trinke ihn jetzt so. Aber es ist beeindruckend. Das war jetzt mein erster Sidecar mit Naut. Ich glaube, die Flasche Contrôle ist auch noch nicht. Contrôle mache ich übrigens in letzter Zeit. Das ist fast die ausschließliche Verwendung dieser Contrôle-Flasche, die jetzt ungefähr bei 40%.
Salat?
Nee, Eis.
Über Eis?
Über Eis. Fast egal, welche Sorte. Du kannst da Himbeereis haben oder Erdbeer oder mit frischen Erdbeeren dabei oder Schoko oder Vanille. Ist ja vollkommen wurscht, egal. Die Orange kannst du immer rankippen.
Ja.
Und das ist einfach geil.
Ich habe heute Walnusseis mit Eierlikör, mit selbstgemachtem Eierlikör. Geht auch sehr lecker.
Hm. Gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in irgendwelche anderen Themen, wir haben eh keine mehr. Also ab jetzt ist sowieso alles Freestyle.
Ja, das ist völlig irre. Wir hatten noch ein anderes Thema, noch eine Miniserie. Da hat uns der Stefan noch kurz geschrieben, so, nee, die guckt er gerade, lass uns die nächste Woche besprechen. Also auch die ist geschoben und alles andere. Ich habe einen Haufen Serien angefangen, aber ich schaffe es momentan keine zu Ende zu schauen. Ich weiß auch nicht. Ich fange immer neue an. Ich glaube, ich habe noch 3 Serien, die ich einfach mal zu Ende schauen müsste.
Tja. Naja, dann mache ich jetzt mal das hier. Pass mal auf. Muss ich das nicht? Ja, das siehst du, das ist wieder super. Das funktioniert nicht, weil ich zu blöd bin. Was denn? Verzweiflung, Moderationsloch, Panik, wissen schon. Ach, man muss das Fenster breiter machen. Gott, ist das eine Scheiße.
So ja, läuft das hier.
Läuft, ja, läuft.
Jazzwitz der Woche.
Ich möchte Entschuldigung sagen. Ich glaube, es war ein bisschen laut, oder?
Genau richtig.
Na dann hau mal raus, dein Jazzwitz der Woche.
Also, wie wird man einen Jazzbassisten an der Haustür wieder los?
Oh.
Man bezahlt einfach die Pizza.
Ja, okay, es geht wieder ums Geld. Ich hätte es kommen sehen. Mein Gedanken war ich kurz bei Zeugen Jehovas oder sowas, aber dachte, wieso sollte der, was hat er es damit zu tun?
Genau, war naheliegend.
Ich habe ihn nicht kommen sehen. Okay. Ja, ist doch irgendwie, was sagt man zu einem sowieso Studenten? Ein Big Mac und die Pommes bitte. Und dann.
Ja, genau.
Kannst du auch jedes beliebige Fach von Leuten, die du dissen willst, einsetzen, ist völlig egal.
Ja, meine Frau hat auch sich etwas negativ darüber geäußert, dass wir hier eine Berufsgruppe systematisch fertig machen.
Also ein bisschen,
hat sie nicht,
bisschen dick aufgetragen, finde ich.
Ein bisschen dick, aber also ganz unrecht hat sie damit nicht. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen schuldig.
Wie viele Jazzer kennst du denn so, die du jetzt persönlich gerade ständig beleidigst, um die es dir leid tut?
Nicht sehr viele. Ich meine, ich würde die Musiker von Pretty Mary Kay, die haben so, die hatten so Anklänge von Jazz, oder? Die in der Pinken Bar damals auch aufgetreten sind. Ich glaube zweimal sogar. Die würde ich als im weitesten Sinne als Jazzer, obwohl die ja mittlerweile geschafft haben, ins Pop-Genre zu kommen und damit, glaube ich, auch halbwegs erfolgreich sind. Hm. Aber auch da sieht man, ja, nicht mit der Jazzmusik haben sie Erfolg gehabt. Also, ja, einen wahren Kern hat es halt doch, gell?
Tja. Naja, wäre das irgendwie. Hugo Egon Balder hat mal irgendwo in der Talkshow gesagt, dass er irgendwann Zuschriften von Behinderten bekommen hat, die gesagt haben, dass sie das nicht in okay finden, dass in RTL Samstagnacht keine Witze über sie gemacht werden. Also, sie möchten da bitte gleich behandelt werden und auch mal durch den Kakao gezogen werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das
stimmt nicht.
In Erinnerung, dass das so gewesen sein soll, sage ich jetzt mal. Jetzt die Jazzer werden hier bevorzugt behandelt, die werden hier bevorzugt durch den Kakao gezogen.
Ja, am Ende ist es ja auch völlig willkürlich. Es ist jetzt, wir könnten natürlich genauso auch Manta-Fahrer-Witze oder
Die haben schon genug. Also die sind ja in der Popkultur genau, mit 2 Filmen bedacht worden, die brauchen nicht mehr.
Eben, im Endeffekt ist es das gleiche wie der Manta-Fahrer-Witz oder der Ostfriesen-Witz. Oder ja, das ist halt. Am Ende, du sagst es ja auch ganz richtig, es läuft ja immer auf denselben Witz raus. Es ist ja eigentlich nur ein Witz, den wir immer wieder erzählen. Mit Jazz kann man kein Geld verdienen. Das, ja, sicher gibt es da Gegenbeispiele, aber ist ja auch nur ein Witz. Also, naja, also wenn sich da jemand arg auf den Schlips getreten fühlt, dann können wir das auch, dann müssen wir an dem Jingle arbeiten und keine Ahnung, irgendwas verändern. Aber mal gucken, ich werde eh nicht mehr ewig viele haben.
Stefan hat sich so viel Arbeit mit dem Jingle gemacht, du musst schon noch mal
gehen. Ja, eben. Ich muss Mal gucken, vielleicht baue ich da einfach Witze, wo Jazzmusiker drin vorkommen, aber gar nicht die Protagonisten sind. Und dann sind es Jazzwitze und wir machen uns über andere Leute lustig. Das ist vielleicht gar nicht
schlecht. Könntest du ein paar 80er Jahre oder 90er Jahre so diese Reagan, Honecker und Gorbatschow-Witze ein bisschen recyceln und einfach irgendwelche Musiker da einsetzen. Mal gucken, ob die dann funktionieren. So.
Ja, wir hatten ein Buch zu Hause, also mein Vater, wo so DDR-Witze drin sind. Und eben auch so, wie du sagtest. Und da habe ich dem Lucius neulich einen Witz draus erzählt, den er natürlich den, also das betrifft die Planwirtschaft, ne? Also es
kommt einer, kommt
einer an zwei Leuten vorbei, die an der Straße, also der Lucius erzählt es mit Gemeindearbeiter, an zwei Gemeindearbeiter vorbei, der eine gräbt ein Loch und der andere schüttet es immer wieder zu. Und spricht die an und sagt, hier, was macht ihr denn? Das ist ja total sinnlos. Und dann sagen die, ja, das wissen wir schon, aber wir pflanzen Bäume. Nur der den Baum reinsetzt, der hat Urlaub. Und das ist wirklich einer der Lieblingswitze vom Lutz. Der erzählt ja auch gerne Witze. Aber der versteht natürlich nicht diesen sozialistischen Planwirtschaftshintergrund. Aber der Witz funktioniert mit Gemeindearbeitern schon auch. Also und mit Jazzmusikern weiß ich nicht. Also obwohl, ein Jazzmusiker kommt die Straße entlang und sieht diese zwei Gemeindearbeiter, dann ist es ein Jazzmusikerwitz, gell?
Gut, entfernt.
Entfernt, ja genau. Aber vielleicht machen wir es dann so weiter.
Also du wirst schon noch ein paar Ideen haben. Genau.
Ja, einer der Lieblingswitze, wenn wir schon dabei sind, einer der Lieblingswitze von meinem Sohn, also meinem 6-jährigen Sohn, nee, 5-jährig? Wie alt ist er denn? Verdammt nochmal, 6, er ist 6. Ist tatsächlich, und den erzählt auch ganz vielen Leuten und die meisten Leute kapieren ihn nicht, wollen zwei Neutronen in die Disco, sagt der Türsteher, heute nur geladene Gäste.
Brüller.
Brüller, gell? Fantastischer Witz. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute nicht erwarten, dass ein 6-Jähriger ihnen diesen Witz erzählt. Und ich habe ihm auch erklärt, er hat auch ziemlich gut verstanden. Ich muss natürlich sehr, sehr in die Basis gehen und in die Teilchenphysik, aber er ist da sehr.
Erstmal in die Teilchenphysik und dann in die Konnotation von
genau.
Gästelisten und so.
Ja, auch das. Total. Also selbst Leuten, wo wir dachten, hier, erzähl ihm mal dem, ich meine, klar, hat er der Oma erzählt, Oma hat es nicht verstanden, ja, klar. Haben wir gesagt, du musst es dem anderen Opa erzählen, der versteht das. Oder überhaupt beiden Opas, der eine war Mediziner, der andere war Physiklehrer, ja. Beide Opas, wahrscheinlich, weil beide auch ein bisschen schwerhörig sind, haben den Witz nicht verstanden.
Ah, das ist so schade für Lucius, ja, weil er scheitert da mit einem großen Witz und die Leute lachen nicht.
Ja. Vielleicht muss er eben, keine Ahnung, wenn die Unis wieder offen sind, muss ich mal mit auf eine Physikerparty nehmen.
Ja. Ja. Und dann bringst du ihm noch 10 so Dinger bei, dann steht er so ein 6-Jähriger auf der Bühne. Ah nee, wenn die Unis wieder offen sind, ist er 8. Dann Was ist denn mit dieser Sendung los?
Erzähl nur noch Witze.
Ja.
Herrlich.
Naja, ja, dann.
Nee, aber er merkt sich gerne Witze. Und es ist tatsächlich, ich habe ihm auch 1-2 Jazzwitze der Woche erzählt, wo er jetzt auch regelmäßig, also die Woche hat er auch gefragt, was ist diese Woche der Jazzwitz? Wo ich ja auch mir auf die Zunge habe gesagt, weiß ich noch nicht, weil ich daran gedacht habe, was ihm meine Frau gesagt hat. Und dass ich, ja, das ist schon abwertend gegen eine Berufsgruppe. Und nicht so harmlos, dass ein 6-Jähriger das erzählen sollte, finde ich. Also, ich weiß es nicht.
Ich finde, du bist nicht empfindlich. Stell mich da hart gegen die Jazzer. Also. Quote me on that.
Ja, okay.
Die sind ja alle freiwillig Jazzer geworden. Du wirst ja nicht Jazzer einfach so. Das passiert dir ja nicht versehentlich. Das machst du ja mit Leidenschaft und dann musst du auch mal einen Witz abkönnen. Meine Güte. Und vor allen Dingen, wenn du erfolgreicher Jazzer bist, dann stehst du ja drüber über dem Ding. Und wenn du nicht erfolgreicher Jazzer bist, dann stimmt's ja, dann ist ja kein Witz. Oder? Ja, ist immer nur egal. Vollkommen richtig, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Das ist der Kontrolle, der aus mir spricht.
Klingt einleuchtend. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen Grill-Aquavit nachgießen.
Ja, mach das mal. Ja,
so, was haben wir noch?
Wir hatten vorhin den Kommentar von Dennis angefangen und er hatte noch einen zweiten Teil und zu diesem zweiten Teil, da geht es um die Spritzen. Er berichtet da, dass er irgendwie mal beim Kontakt mit der Nadel beim Impfen einen Meter weiter nach rechts gehüpft ist, als die Nadel ihn touchierte. Mit anderen Worten wahrscheinlich von der Liege gefallen oder so.
Das kenne ich ja.
Ja, und das muss man ja sagen, wir haben einmal kurz über Spritzen geredet und schon kommen hier, purzeln die Kommentare rein. Bullion hat auch kommentiert, dass seine Impfung ganz, ganz harmlos gewesen ist. Er mag Spritzen auch nicht und wegschauen würde aber helfen. Sowas in der Art hatten wir, glaube ich, auch subsumiert. Und Andi vom Nerd Talk.
Immer viel plappern.
Genau. Andi vom Nerd Talk hat ja irgendwie so verschiedene OPs. Ich will jetzt nicht seine Medizingeschichte hier halbwissend wiedergeben. Ich verfolge das so ein kleines bisschen auf Instagram, aber so 100% Bescheid weiß ich jetzt nicht. Aber er schreibt hier, Spritzen sind bei ihm kein Thema. Er hat in letzter Zeit da so viele Nadeln im Körper gehabt. Da sind jetzt so ein paar Thrombosespritzen am Tag das kleinste Übel. Und er ist bei seinem Hausarzt reingelaufen, hat seine Impfung bekommen und war so nach dem Motto rein, Pieks, raus, danke, tschüss. Und er berichtet hier, dass im Hannoveraner Impfzentrum jeden Tag sage und schreibe 50 Aktenordner an medizinischen Dokumenten gedingst werden. So ungefähr würde ich mir das auch vorstellen. In Frankfurt war es halt ein Dokumentenscanner, wo die durchgelaufen sind. Da sind es dann wahrscheinlich einfach Gigabyte, die da in irgendeine schlecht gesicherte Cloud rein, das war jetzt meine Interpretation, die da irgendwo abgelegt werden. Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie es gemacht wird. Das wird ja jetzt dann spannend, ne, mit dem digitalen Impfnachweis, also wieder so eine Rohrkrepierer-Idee. Hast du das schon gehört gehabt?
Weiß ich so gut nichts drüber.
Ja, die Idee ist,
dass... Was ist das Thema?
Naja, die Frage ist ja jetzt sozusagen, wenn du bei Amazon guckst nach einem Impfpass, Blanko, dann sagt Amazon schon so nach dem Motto, also ich weiß jetzt nicht, ob das noch so ist, ich habe das auch nur in einem Podcast gehört, das ist jetzt auch Secondhand Knowledge, aber so nach dem Motto, Kunden, die das kauften, kauften auch Stempelfarbe und solche Sachen, ja. Geil. Insofern, diese Theorie, dass die Leute das jetzt fälschen wie die Blöden, das so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es so sein sollte, dann wäre halt die Idee, man müsste das doch irgendwie digital machen und da sollen jetzt dann die Impfzentren im Nachgang entweder per Post oder wenn du noch deine Zweitimpfung noch nicht hast und das Ding dann fertig ist, bevor du deine Zweitimpfung kriegst, also für alle, die jetzt später geimpft werden, bekommst du dann irgendwie einen QR-Code mit und da soll es dann eine App geben oder die Corona-Warn-App soll das wohl auch lernen, dass sie dann auch da an der Stelle nochmal eine zusätzliche Funktion bekommt, dass du dann deinen QR-Code einscannst und dann hast du quasi einen digital vom Impfzentrum signierten, nicht fälschbaren, mit deinem Namen verbundenen Nachweis, den du dann quasi mit deinem Handy und deinem Personalausweis kannst du quasi eindeutig beweisen, fälschungssicher. Dieses Handy sagt, ein Christoph Perner mit dem und dem Geburtsdatum ist geimpft, weil hier kann man scannen und die Signatur nachrechnen und dann weiß man, das ist von der offiziellen Stelle unterschrieben sozusagen auf digitale Weise und der Personalausweis nebendran sagt, dass du dieser Christoph Perner bist und dann ist das Ding wasserdicht. An sich keine schlechte Idee, kann man machen, wunderbar. Ist auch vom Konzept her, nachdem da vorher irgendwelche schwachsinnigen Konzepte im Umlauf waren, ist jetzt ein Konzept dran mit so einer digitalen Signatur, was vernünftig und machbar klingt. Können sie auch prima umsetzen. Das einzig vollkommen Hanebüchen-Unfugige daran ist halt, dass sie das Ding natürlich nicht verpflichtend machen wollen, sondern dass sie, oder wo man auch zu Recht Bedenken haben könnte, wenn sowas verpflichtend gemacht werden würde. Aber der gelbe Zettel bleibt halt weiterhin gültig. Du kannst dich halt jederzeit entscheiden und sagen, nee, das mit dem Digitalen, das will ich nicht. Und mit deinem gelben Zettel rumrennen. Das heißt, die Leute, die das fälschen wollen, können das auch weiterhin tun und mit diesem Zettel rumrennen und haben damit keinerlei Nachteile. Wenn der weiterhin gültig bleibt, warum? Also dann die Leute, die das Digitale machen, das sind dann offensichtlich die, die entweder sich dazu entschieden haben, weil sie das schön finden, das auf dem Handy zu haben, damit sie ihren Impfpass nicht mit rumschleppen können. Ist dann sicher auch bequemer, wenn ich diesen gelben Ding nicht dabei haben muss. Aber es tut halt nichts gegen das, was behauptet abzusichern, nämlich diese Fälschbarkeit weil das halt so ein schlecht gesichertes Dokument ist, wo halt nur so ein winziger kleiner Stempel und so eine krakelige Mini-Unterschrift und ein Aufkleber, wo irgendeine Chargennummer draufsteht. Ja, ist halt wieder so ein bisschen, was haben wir jetzt da gewonnen, außer dass wir Millionen ausgegeben haben. Und die Frage ist dann auch wieder, kontrolliert das überhaupt einer? Also kontrolliert das heutzutage einer diese Covid-Tests, wenn du in den Laden gehst? Ich weiß es nicht. Ich bin in einem Laden gewesen kürzlich, da wurde ich nicht kontrolliert. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht von den Regeln her, ob die mich hätten kontrollieren müssen.
Ja gut, du bist ja auch noch gar nicht doppelt geimpft.
Ja, nee, nein, ich meinte das jetzt
doch erst bei
Covid-Schnelltest. Oder? Musst du doch jetzt an verschiedenen Stellen haben.
Ja, du, ich habe gestern mit Stefan zusammen Essen geholt, was auch total seltsam war. Die hatten ein Zelt aufgebaut vor ihrem Restaurant und da saßen Leute drin und es war halt wie ein Innenraum. Also total seltsam. Also da ging es dann drin, im Innenraum durfte niemand sitzen und da draußen, weil es halt ein Zelt war, dann doch, aber es war wirklich wie ein Innenraum.
Es hatte Seitenwände runter, ne? So diese
Pavillon. Ja, ja,
genau. Dann ist es im Grunde wie ein Innenraum, ja.
Und dann kamen zwei Damen zum Ober, um platziert zu werden. Und der hat die irgendwas gefragt. Ich glaube, so irgendwie, habt ihr schon getestet oder so? Oder habt ihr schon Test vorgegeben? Oder irgendwie sowas, ja? Und dann gesagt, nee, noch nicht. Und dann gesagt, oh ja, dann dürft ihr hier nicht rein, dann müsst ihr raus. Und dann hat er sie praktisch zum Hoftor geführt. Es war so ein Innenhof. Und er ist drinnen stehen geblieben. Und hat dann durchs Gitter so rausgeschaut, wie sie den Schnelltest machen, und hat den so zugeschaut beim Schnelltest machen. Und dann durften sie wahrscheinlich rein. Und ja, also, da waren wir dann nicht mehr da, aber wir haben nur was abgeholt.
Das ist aber auch Quatsch, schon, ne? Also ich meine, die offizielle Regel ist ja, dass du das irgendwo machen musst, in einem Testcenter oder so. Mhm. Und da bekommst du ja dann ein Schreiben.
Oder ja, oder du darfst auch einen selbst mitgebracht, aber den musst du dann in dem Moment machen, damit die sehen, dass du ihn auch wirklich gemacht hast. Aber wie das dann wirklich funktioniert, ob die dann eine Viertelstunde da zusammen stehen, das weiß ich nicht. Also
ja, und du den dann schnell austauschst gegen den mitgebrachten, wo der nur ein Strich ist. Ja,
genau.
Oder ob die dir auch zugucken, ob du dir das Ding richtig in die Nase prökelst oder nur so wuschi-wuschi.
Also ja,
das,
genau.
Ja.
Ja, es krankt ein bisschen, ja.
Ja, und auch die Frage, ob jetzt irgendwie wirklich, wenn die Pandemie jetzt langsam nachlässt, gell, und die Inzidenzen runtergehen und die...
Was ja so sein scheint momentan.
Genau, und die Gastronomen, denen ist ja so viel Umsatz davon geflogen, über wie lange jetzt? Anderthalb Jahre mit so kurzen Aussetzern, wo sie mal so halb am Start waren, aber auch nicht so richtig. Und Kultur natürlich noch viel schlimmer, weil die haben halt kein Abholbusiness gehabt, ja. Gehen die jetzt wirklich hin und gucken jedem Kunden ganz genau in die Nase und sagen, hier, zeig mir mal deinen digitalen sowieso Ausweis und bitte noch deinen Personalausweis dazu und das Geburtsdatum, das stimmt aber eine Ziffer nicht.
Ja, die gucken halt so genau, dass man ihnen nicht eine große Strafe aufbraten kann, weil sie nicht genau genug geguckt haben. Gell? Also die gucken halt genauso genau, wie sie gucken müssen.
Ja,
und
das wäre
und,
schon.
Und was halt nachprüfbar ist. Also wenn da jetzt jemand, diese zwei Damen gestern, die dann eben diesen Test ihm vorperformen, ja, dann haben die den eben vorperformt und dann ist es okay. Da hinterfragt er natürlich nicht, ob das weit genug in der Nase war und so, weil das kann keiner nachprüfen dann am Ende.
Ja, nee, das meine ich nicht. Also ja, das finde ich sowieso in eigenartigen Version da mit dem Vor-Ort-Test, aber ja, also was ich da sehe, ist einfach, dass das wahrscheinlich da ist, ohne dass ich jetzt allen Gastronomen da unterstellen will, dass sie da total unverantwortlich handeln, da wird es sicherlich solche und solche geben, aber auf der einen Seite machst du da halt Leute zu den
Ordnungshütern?
Zu den Hütern einer solchen Regelung, die halt echt irgendwie, keine Ahnung, so studentische Aushilfskellnerinnen und studentischer Aushilfstürsteher-Typ, keine Ahnung, irgendwas, so Leute, die einen Scheiß verdienen, 6,50 die Stunde oder
ja, keine Ahnung, was der Mindestlohn. Der hat sogar gesagt, die haben irgendwas nachgefragt oder so. Wahrscheinlich irgendwie so, ist das richtig so oder keine Ahnung. Und da hat er gesagt, ich habe das selber noch nie gemacht. Aha. Interessant.
Ja, also das sind so, Da machst du den Bock zum Gärtner, oder? Das ist wahrscheinlich das falsche Sprichwort an der Stelle.
Doch, das passt an der Stelle sogar ganz gut, weil die handeln natürlich durch besonders streng sein, würden die gegen ihr eigenes Interesse
verstoßen. Das meine ich.
Genau. Das ist total Bock zum Gärtner Thematik. Ja.
Und das ist, an der Stelle sehe ich halt dieses digitale Ding, klar, wenn du das so verpflichtend erklärst und sagst, mit dem Gelben darfst du jetzt nicht einfach in irgendein Geschäft rennen, wo Geimpfte ein Vorrecht genießen, oder es ist ja nicht kein Vorrecht, sondern diese Gleichstellung oder die Befreiung vom Test ist es ja im Endeffekt. Wenn du jetzt sagst, okay, das geht nur mit dem Digitalen, dann ist halt jeder, der kein Smartphone hat, raus. Jeder, der kein modern genuges Smartphone hat, wo die App drauf läuft und so, und damit ist es wieder so ein Klassending. Mhm. Das kannst du halt auch nicht bringen auf der einen Seite. Oder du müsstest irgendeine Alternative, noch staatlich gelieferte, irgendwas, digitale Impfnachweise bei Bedarf zur Verfügung stellen, in Härtefällen. Wird auch nicht passieren. Insofern, es hat alles Vor- und Nachteile ohne Ende, aber am Ende ist den Fälschern dabei halt kein Ding in den Weg gelegt. Wenn das gelbe Ding weiter gilt, dann hätten wir das mit dem Digitalen auch lassen können.
Ja.
Ja, naja, jetzt gucke ich gerade mal, ob das wirklich stimmt, wenn ich jetzt hier einen Blanko-Impfpass kaufe. Hochwertiger internationaler Impfpass, 5,90 Euro. Wird oft zusammengekauft. Da ist es tatsächlich jetzt in dem Fall 4er-Set. Kauften auch? Nee, Hüllen. Okay, das scheint ein Urban Legend zu sein. Schade eigentlich. Das war so eine schöne Geschichte. Tja. Oder, um die Geschichte am Leben zu erhalten, ist wahrscheinlich schon rausgenommen worden.
Also, es ändert sich auch dauernd alles.
Genau, ist alles im Fluss. Ja, okay. So viel dazu. Impfdings. Spritzen. Spritzen haben also offensichtlich bei unseren Hörern Reaktionen ausgelöst. Da kamen gleich Kommentare. Die letzte Sendung, ziemlich genau bei dem Thema Spritzen, ist sie ja kaputt gegangen, ne? Hast du mitbekommen? Wir hatten da, zum einen hat der Stefans bemerkt und dann kam auch von Hörern, vielen Dank ins Saarland, kamen auch Hinweise, so, ist euch klar, dass das da kaputt ist? Zu dem Zeitpunkt hatte ich es schon aus mehreren Richtungen gehört. Und ja, war mir dann klar, aber ich konnte in dem Augenblick nicht handeln. Insofern war sie, glaube ich, sowas wie 1,5 Tage oder so auf dem Server kaputt. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Im Endeffekt waren es so kleine Mikro-Aussetzer in deiner Datei, in deiner Spur.
Ja, mein Computer ist einfach lahm und macht dann komische Dinge.
Ja, der macht dann komische Dinge und frisst Audio-Frames. Was dazu führt, dass deine Spur dann halt kürzer ist und meine nicht. Und wir haben die dann aneinander, oder ich lege die dann so aneinander und...
Ich überhole dich dann.
Ja, genau. Du bist dann einfach irgendwie... Dadurch, dass in deiner Spur was fehlt, ist meine so lang, wie es lang war im Original. Und bei deiner kommt dann gegen Ende, kommen deine Textbeiträge einfach immer eine Idee früher im Vergleich zu meinen. Weil ja irgendwo zwischendrin was rausgenommen wurde und das alles dahinter rutscht dann nach vorn. Und das führt dazu, dass du dann irgendwann auf Fragen antwortest, die ich noch nicht gestellt habe, oder über Witze lachst, die ich noch nicht gemacht habe, oder über Witze nicht lachst, die ich noch nicht gemacht habe, oder sonst irgendwie. Und das, dadurch wirkt unsere Unterhaltung dann ein bisschen seltsam, bis
anstrengend,
ganz debil. Ja. Und ich hatte das gemerkt beim Schneiden, hatte ich das relativ weit hinten irgendwo mal korrigiert. Aber dass das schon sehr viel weiter vorne angefangen hat, ist mir beim Schneiden wohl offensichtlich entgangen. Und ja, das haben dann die Hörer und der Stefan bemerkt. Und es war genau in diesem Impfthema, wo wir über unsere Impfzentren-Erfahrungen berichtet haben. Da fing das an, dass wir dann eigenartigen Quatsch durcheinander geredet haben. Ich habe die Sendung dann repariert im Nachgang und habe sie nochmal neu hochgeladen und habe in unserem Podlove-Plugin irgendwie diesen Identifier regeneraten lassen. Das sollte dazu geführt haben, dass die Podcatcher von unseren Hörern und Hörerinnen da draußen die Dateien nochmal runtergeladen haben. Also wenn ihr irgendwie die letzte Folge 681 in eurem Podcatcher irgendwie doppelt habt, dann liegt das genau daran. Und dann müsst ihr mal gucken, dass ihr die weiter später gekommen ist, dass ihr die anhört und die andere wegmacht. Aber wenn ihr diesen Hinweis jetzt von mir hört, ist eh schon zu spät wahrscheinlich.
Ja, aber für die Zukunft, wenn ihr sowas bemerkt, natürlich gerne sofort Bescheid sagen, aber auch im Podcatcher gucken, ob es vielleicht schon repariert wurde und ihr euch das nicht antun müsst, sondern es schon eine neue Version gibt.
Genau. Ja, nee, genau dafür heben wir natürlich die Schnittfiles immer noch auf und kann man vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern für die Leute, die jetzt nicht selber podcasten und das wissen, wie das geht. Wir benehmen natürlich mehrere Spuren auf, also jeder von uns, die Stimme ist auf einer eigenen Spur.
So natürlich ist das nicht.
Ja, so natürlich ist das nicht, das haben wir früher anders gemacht, genau. Mhm. Aber das macht man halt so. Und dieses Multitrack-Recording haben wir dann natürlich noch rumliegen auf der Festplatte und schmeißen es nicht sofort nach dem Schnitt weg. Schneiden ist natürlich so ein Wort, das klingt immer so, als würden wir hier alles rausnehmen und so, also so richtig viel rausnehmen tun wir natürlich nicht. Es wird gelegentlich mal, wenn jetzt einer plötzlich vom Babyphone weggerissen wird oder reißende Diarrhoe hat oder sowas in der Richtung, dann nehmen wir da schon mal irgendwie so ein paar Minuten oder Sekunden raus.
Wo also wir, Babyphone-Sache nehmen wir raus.
Genau.
Diarrhoe würden wir wahrscheinlich drin lassen.
Stimmt, stimmt.
Aber was wir eben nicht machen, ist, dass wir so Pausen oder Äs oder auch so kurze Off-Sachen, die wir besprechen, habt ihr heute gerade ja auch ein Beispiel miterlebt, außer der Bob hat es jetzt doch rausgeschnitten, dass wir das doch drin lassen. Also andere Podcasts schneiden da zum Teil sehr kunstvoll, wo die Sendung dann dadurch viel kürzer wird und auch viel flüssiger. Aber vielleicht auch ein bisschen künstlicher, weiß ich nicht. Also bei uns bleibt doch in der Regel alles drin. So genau. Gut wie alles.
Ja. Und insofern, der kommt dann hier vorne, drücken wir in der Regel irgendwie anderthalb Minuten, bevor wir dann wirklich anmoderieren, drücken wir sicherheitshalber schon mal alle auf Aufnahme, damit man schon mal klar ist, okay, jetzt läuft das Recording. Und dann ist meistens noch so dieses, hast du noch das? Haben wir noch ein Thema? Muss noch irgendwas eingefügt? Und dann sind noch mal so 2 Minuten und manchmal werden aus den 2 Minuten auch noch mal 12 Minuten oder so, bevor dann irgendeiner sagt, okay, ich fange jetzt an, Ruhe jetzt. Und dann fängt irgendjemand an zu moderieren.
Der Stefan in der Regel,
ja. Der Stefan in der Regel, genau. Heute warst du's. Und da, klar, der Teil, der da vorne davor ist, manchmal gibt der noch was her, was man hinterher im Schnitt irgendwas Lustiges, was man vor die Melodie schneiden kann. Aber in der Regel fliegt der in den Müll. Und natürlich am Schluss irgendwo ist der Moment, wo wir dann Tschüss sagen und dahinter, je nachdem, wie schnell die Leute so mit ihrem Triggerfinger sind, die Aufnahme zu beenden, gibt es danach manchmal noch Sachen, die noch auf Band sind und vielleicht ist da auch nochmal irgendwie was Lustiges dabei. Habt ihr sicher ja auch schon mal gehört, wenn man da noch was ranschneidet, aber in der Regel wird da relativ schnell Stopp gedrückt und die letzten 45 Sekunden geatme oder geraschel oder mit dem Stuhl gepolter oder gegens Mikro gehaue, weil man mal aufsteht in dem Augenblick. Das wird dann einfach weggeschnitten und das ist dann im Grunde auch schon alles, was im Schnitt passiert. Und was wir tatsächlich nicht machen ist, was ja viele Podcaster, glaube ich, so tun, ist, ihre Jingles und Musik live abzufahren und dann sozusagen die gesamte Sendung schon, früher hat man gesagt, live on tape zu haben, sodass sie so, wie sie gesendet wird, auch in unseren Kopfhörern parallel zu hören gewesen ist. Das machen wir nicht, denn unsere Musik ist ja adaptiv. Also die wird ja zusammengebaut, dass sie genau so lange unter dem Text liegt. Warte mal ganz kurz, ich werde hier gerade.
Die wird halt passend gemacht. Also die ist nicht immer gleich lang, sondern die ist halt so lang, wie wir da eben eventuell reden oder auch nicht. Also wie lang zum Beispiel die. Liegt die auch unter der Zusammenfassung? Ich weiß immer nicht.
Nee, die liegt nur unter der Begrüßung. Begrüßung,
genau.
Genau.
Aber die ist ja unterschiedlich lang und deswegen.
Richtig, richtig. Ja. Meine Frau ist hier gerade reingekommen und hat mir ihr nasses Hosenbein gezeigt. Und dann ist sie wieder rausgegangen und hat mich damit völlig aus dem Konzept gebracht und hat dann auf ihr Handy gezeigt und hat die Tür wieder zugemacht und ist gegangen.
Das heißt, du musst jetzt, kannst darauf lesen, wer Pipi auf ihre Hose gemacht hat. Es kommen ja 3 Leute in Frage.
Nee, jetzt habe ich.
Stich nehme ich da jetzt mal raus.
Also
bleiben 3 übrig.
Ich bin unschuldig, es ist auch kein Pipi. Es ist offensichtlich, scheint es draußen zu regnen. Oder?
Ah ja, stimmt.
Ich weiß nicht genau, was jetzt hier
Phase ist. Bei uns soll es in 20 Minuten losgehen, deswegen könnte es sein, dass es bei euch gerade durch ist, ja?
Ja, denkbar. Also ich habe hier gerade Signal aufgemacht, da steht einfach nur das Wort Grill drin. Und das erinnert mich daran, ja, ich habe vorhin Grilled Cheese Sandwiches gemacht.
Ich trinke Grill Aquavit.
Also. Und habe meinen Grill draußen unabgedeckt gelassen. Und das soll wohl heißen, meine abgedeckt. Frau ist im Regen nochmal rausgerannt in ihrem Schlafanzug und hat meinen Grill abgedeckt. Und
Opferbereitschaft.
Und hat sich dabei die Hose nass gemacht und das wollte sie mir jetzt stolz präsentieren, habe ich verstanden.
Stolz, ja, vielleicht. Oder vorwurfsvoll. Kann man jetzt lesen,
wie man will. Es war so ein leichtes
eine Mischung.
Hochzucken um die Mundwinkel war schon dabei gewesen. Also,
ja. Okay.
Warte, hier ja, kommt noch, hier kommen noch mehr los. Nachrichten. Warte, ich kann noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was steht da jetzt? Ah. Habe eben den Grill im strömenden Regen abgedeckt. Ich hoffe, du hast das Gas abgedreht. Habe ich natürlich nicht. Aber
shit.
Werde ich nachher nochmal selber im strömenden Regen raus müssen.
Nee, das ist, ganz, das ist gleich durch.
Der Achso, Regen. Na, dann gehe ich im Trockenen raus und drehe das Gas ab. Ja, okay. Aber setz dich eingesetzt, das ist doch nett. Für meinen Grill. Grilled Cheese Sandwich. Ich habe meinem einjährigen Sohn ein Grilled Cheese Sandwich serviert und er hat es voll gefeiert. Er hat es aufgegessen und war total happy. Hm. Ich habe da natürlich nicht den Chili-Käse reingemacht und auch keinen Salz und Pfeffer. So ein kleines extra Mini-Sandwich für ihn nochmal gemacht, mit nur einer so einer kleinen Scheibe, was war das, Butterkäse oder sowas. Mhm. Und er hat es gefeiert. War sehr happy.
Ist ja auch lecker.
Ja, ist im Grunde ja auch nur Butterbrot mit Käse, halt heiß gemacht, aber ja, fand er gut. Gut, dann eine Sache, die wir live abfahren in der Sendung, sind tatsächlich diese Jingle, die uns der Stefan gebaut hat. Ja. Denn das.
Deswegen sind die auch unkontrollierbar laut oder leise.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen leiser gemacht, die Spur. Ob das jetzt leise genug ist, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Denn hier kommt der nächste Jingle. Das ist das. Und, wo stehst du?
Ich stehe bei 79,2. Das heißt minus 2,8.
Ja, es geht weiter. Sehr gut.
Ja, es geht weiter.
Was gibt es zu berichten? Was?
4 Wochen oder so. Ich habe ich habe eigentlich konstant einen Cheat Day pro Woche. Diese Woche dachte ich, ich würde mehr haben. Es waren nämlich so ein paar Tage, die wirklich gefährlich waren. Heute zum Beispiel haben wir Raclette gemacht. Da habe ich gedacht, oh Gott, das geht in die Hose. War aber gar nicht schlimm. Also ist alles gut. Also mein Drink, den ich hier trinke, der führt mich nicht in den roten Bereich. Obwohl ich muss gestehen, weil wir sind ja hier hart an der Mitternacht. Ich habe es mittlerweile mir zur Eigenheit gemacht bei der Aufnahme. Immer einen Teil der Drinks, die ich trinke, auf den nächsten Tag zu buchen. Ah, weil ich mich dann morgen einfach weniger machen. Ist ein bisschen gecheatet, ja, aber ich muss es ja morgen dann einsparen. Also ist von daher ist nicht so gecheatet.
Das Lustige. Achso, Entschuldigung.
Ja? Mach weiter. Ich hatte eine Schwierigkeit die Woche. Und zwar wir waren bei meinen Schwiegereltern und die hatten ein neues afghanisches Restaurant getestet, was ihnen empfohlen wurde, wo man eben so Essen holen konnte. Und da hat man eben das Essen so in diesen Alu-Dings da so.
Ja, diese Boxen da so, oder diese, wo man es oben so zufaltet, ne? Die Rand so runterdrückt.
Und dieses Essen ist wohl ein afghanisches Nationalgericht. Und deswegen ist das auch in der Datenbank hier enthalten. Das ist ein Reisschmorgericht. Und dachte ich, ah ja, super, brauche ich es nur wiegen? Habe ich es jetzt vorher gewogen? Das Problem ist, dass ich weiß, dass, also weiß ich auch aus dem Studium, dass Wagen auf Temperatur häufig reagieren. Das ist keine gute Idee, etwas sehr Heißes auf eine Waage zu legen und dann zu erwarten, dass da eine vernünftige Wiegung rauskommt. Deswegen mache ich zu Hause immer einen Topf untersetze drunter, wenn dazwischen und mache dann eben Tara dazwischen, als es auf Null ist. Mhm. Und das hatte ich jetzt nicht zur Hand und habe deswegen den Teller genommen und habe dann auf den Teller dieses Alu-Teil gelegt. Und ich meinte, ich habe Tara gedrückt. Es kam aber dann raus, dass am Ende, ich habe dann eben diese Alu Geschichte am Ende, als es leer war, wiedergewogen und dann, die wiegt halt fast nichts. Und dann kam halt raus, dass ich 750 Gramm gegessen habe.
Ja, das klingt unwahrscheinlich.
Genau, kam mir auch so vor, dass es unwahrscheinlich klingt. Ich habe dann auch dieses Alu-Teil mal mit Wasser gefüllt und man muss das Ding praktisch mit Wasser voll machen bis zum Rand. Und dann schafft man es, also dann schafft man sogar auf 800 Gramm zu kommen. Aber im Endeffekt habe ich gedacht, so ein Reisgericht, die Hälfte davon war Reis. Da sind ja Zwischenräume da drin. Und der Reis hat ja wahrscheinlich keine viel höhere Dichte als Wasser. Ein bisschen schon, aber also nicht wirklich signifikant. Und die Soße, die hat ja praktisch die gleiche Dichte wie Wasser. Das also kommt mir komisch vor. Und das hätte halt die Statistik an diesem Tag komplett zerschossen. Also das hat dann irgendwie das Essen, was ich gegessen habe, hat dann irgendwie sowas wie 1800 Kilokalorien. Ja, also
ja.
So praktisch Tagesdosis von allem. Ja. Und ich war zwar satt am Ende, aber jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, so ich platze gleich. Also ich befürchte, ich habe den Teller nicht auf Tara gedrückt oder doch irgendwas falsch gemacht. Keine Ahnung. Und das spricht auch dafür, dass ich mich irgendwie verwogen habe. Es hat mir nicht den Tag ruiniert und ich bin jetzt, das ist jetzt 2 Tage her, mein Gewicht hat sich dadurch nicht verschlechtert, sondern eher fast im Gegenteil. Ich habe eigentlich die Woche über so ein Plateau gehabt bei -2 Kilo, ziemlich genau, also bei 80. Hab gedacht, huch, was ist denn jetzt los? Stagniert es jetzt? Und dann ist es plötzlich von einem Tag auf den anderen, ist es auf 2,8 und da ist es jetzt auch schon seit 2 Tagen. Also ja, es wird ja eigentlich empfohlen, dass man nur einmal in der Woche wiegt, dass man so einen Wiegetag macht, um eben sich nicht von solchen Schwankungen, Tagesschwankungen verrückt machen zu lassen. Gerade bei mir, ich habe so eine echte Krokodilverdauung. Also ich gehe ja zum Teil nur alle 3 Tage aufs Klo und dann ist halt so Tagesschwankungen, das ist halt total albern eigentlich.
Krokodilverdauung, I like. Also vom Konzept her.
Ist schon so. Also ist natürlich nicht gesund, aber ist schon so. Aber insgesamt, also nächste Woche, wenn es so weitergeht, sage ich nächste Woche, was für eine App ich benutze. Also wie gesagt, 2,7. Meine Mutter hat gesagt, die jetzt übrigens auch die App benutzt und auch begeistert ist, erst ganz skeptisch war, aber jetzt nach 2 Wochen auch hart begeistert ist. Die hat gesagt, bei Weight Watchers, das hat sie früher gemacht, da wären die 3 Kilo so ein Thema gewesen, wo man dann irgendwie ein neues Abzeichen kriegt und gefeiert wird, weil das sei wohl irgendwie, also 2 Kilo sei wohl relativ einfach, aber 3 Kilo wäre wohl so ein neuralgischer Punkt. Habe ich jetzt fast. Also
interessant. Ja, ich habe meiner Frau davon erzählt, dass du in der Sendung davon berichtet hast. Und dann hat sie sich dafür interessiert und hat gefragt, was das für eine App ist. Und ich weiß es ja, du hast es mir off-air mal gesagt, dann habe ich ihr das auch gesagt. Die kannte sie auch schon. Und dann hat sie halt auch so ein bisschen angefangen, damit rumzuspielen, weil irgendwie nochmal so die Idee nochmal getriggert wurde, quasi dadurch, dass du, dass ich davon erzählt hatte, dass du es machst. Und dann kamen dann auch relativ schnell die Fragen so, ja, wie macht man das denn, dieses mit dem Abwiegen und also wiegt er da wirklich alles ab? Und ich so, ja, du, er hat es erzählt, aber ich war so betrunken, ich habe nicht zugehört. Ich konnte es, also mit anderen Worten, ich konnte es nicht wiedergeben. Ich habe dir schon zugehört, aber am nächsten Tag das nochmal wiederzugeben, war mir dann doch zu schwierig. Dann habe ich gesagt, da sind Kapitelmarken, da kannst du einfach in den Podcast reinhören, da erzählt er dir das. Ob sie es gemacht hat, weiß ich nicht, aber diese App ist jetzt auch auf ihrem Handy und es sind jetzt immer so diese lustigen Momente, wenn ich dann irgendwie, oder jetzt heute zum Beispiel hat sie irgendwie so Resteessen gemacht, alles Mögliche. Wenn man es positiv beschreiben will, war das Fusion Kitchen, aber wenn man es anders sagen will, könnte man sagen, wir haben einfach alles aufgegessen, was noch da war und weg musste. Ja. Und das war natürlich so ein Teller, wo ich dann auch denken würde, das sind so viele Bestandteile von irgendwelchen Sachen, die wir selber gekocht haben, wie gibst du das jetzt ein? Also da wirst du doch blöde bei.
Ja gut, man lernt ja dann zunehmend, was die problematischen Produkte sind. Und wenn man so ein Fusion-Essen hat, was man eh irgendwie verallgemeinern muss, dann weiß man schon, was die relevanten Dinge sind. Ja, also zum Beispiel, du hast vorhin erzählt, da war irgendwie so ein Reis-Risotto oder irgendwas war dabei, hast du gesagt, glaube ich.
Nee, ein Linsendal und
ja, genau.
Und Nudeln. Und
das ist echt schwer. Ja, Nudeln. Du musst die Nudeln auf jeden Fall wiegen. Ne? Und was gekochte Nudeln an Kalorien haben, und die haben viel, das weiß man ja. Und dann gibst du das halt ein. Dann wiegst du das Fleisch, wenn Fleisch dabei ist. Ja, aber also es stimmt, es gibt Essen, ich stelle auch fest, manche Essen sind echt leicht zu wiegen. Heute also zum Beispiel bei ich habe heute Raclette gegessen, hätte ich gedacht, dass es total schwierig ist, war sehr einfach. Was auch daran lag, dass ich der Einzige war, der Gorgonzola gegessen hat und ich habe einfach dann am Ende den Gorgonzola gewogen und auf die Packung geguckt, wie viel habe halt 130 Gramm Gorgonzola verschlungen, was irgendwie 350 Kilokalorien sind. Das ist nicht so wenig.
Nee, ganz schön viel.
Ja, dann aber Kartoffeln eben noch. Das waren, glaube ich, auch noch mal so viel Kilokalorien. Und dann nicht mal mehr so viel. Ja, dann ist noch ein bisschen Kochschinken, der echt wenig Kalorien hat. Und alles andere, ja, Mais und Krabben und sonst habe ich gar nicht mehr sehr viel drauf gemacht. Das war schon ziemlich. Das hat halt praktisch keine Kilokalorien. Das kann man fast vernachlässigen. Und wenn du sowas hast, was du nur so grob abschätzt oder nur relativ grob, ja, weil die Kartoffeln habe ich nicht gewogen. Ja, da habe ich einfach, ich habe gezählt von vier Kartoffeln und da habe ich gewogen, was eine Kartoffel wiegt und so. Ja, also dann.
Aber sitzt du dann wirklich mit einer Waage nach dem Essen oder vorm Essen oder am Tisch und wiegst deine Pfännchen oder wie läuft das?
Ja, genau. Also normalerweise habe ich so am Allerweltstagen habe ich die Waage tatsächlich neben mir stehen auf dem Tisch. Und mach dann zum Teil auch so, ich stelle den Teller drauf und mach Tara, dann lade ich mir die Kartoffeln drauf und guck, wie viel das ist, gib das ein und gib das Fleisch drauf, gib das ein. Wenn das halt so Dinge sind, also wenn du natürlich so Eintöpfe hast und so, das ist echt schwierig, ja, also wie gesagt, da habe ich eben mal die Bolognese genau zusammengetrackt und dann gerechnet, wie viel es wirklich hat. Das würde ich jetzt auch nicht bei jedem Essen machen, das würde ich jetzt bei einem Essen machen, was ich häufig koche und häufig sehr ähnlich koche. Ja, aber auch da ist es dann so, Spaghetti Bolognese zum Beispiel, da hat halt einfach, der Hauptanteil sind einfach die Nudeln, der das katastrophal macht oder auch nicht. Und die Soße, ja, ob du die jetzt, selbst wenn du die 100% verschätzt, die Kalorienanteile, ja, das macht den Bock nicht fett, gell? Oder den Kohl nicht fett, ich weiß nicht. Ja, aber ja, gibt sehr unterschiedlich leicht zu trackende Essen und gerade so gekauftes Essen von, wenn es jetzt nicht gerade Schnitzel mit Pommes ist, sind echt schwer. Also so ein Schmorgericht vom Afghanen, das ist nicht so einfach.
Ja, klar. Oder so eine Pizza, die du geliefert kriegst oder so, wo du dann nicht weißt, was ist denn das genau für ein Käse? Ist das überhaupt echter Käse?
Ja, genau. Ja, obwohl für so Pizza gibt es auch relativ gute Standardwerte. Hat auch ziemlich viel Kalorien.
Ja, aber schon der Durchmesser ist ja nicht Standard. Also klar, bei manchen steht dann dabei, die kleine ist 28 und das große Blech hat so und so viel Zentimeter, aber ich habe das Gefühl...
Da würde ich wiegen. Da würde ich auf die Waage stellen und die Pizza einfach mal hochheben in der Pappschachtel. Obwohl, die Pappschachtel wiegt ja auch nichts. Und gucken, was die wiegt. Und dann... Also in der App kannst du ja immer Portionen oder auch... Gewicht, hast ja immer die Möglichkeit, auch einfach Gewicht anzuwählen. Und dann machst du halt das. Also, das geht schon gut.
Okay.
Und ja, man lernt halt zunehmend, was die relevanten Zutaten sind. Also, was das ist, was du tracken musst. Und es gibt halt anderes, wo du dann, ja, ich weiß, das ist eigentlich falsch und Kleinvieh macht auch Mist, aber es gibt halt echt Dinge, also Radieschen brauchst du halt echt nicht tracken. Das ist halt Quatsch. Und Paprika, ja, sagt man immer, Paprika hat so viel Kalorien. Ja, unter den Gemüsen hat es halt viel Kalorien. Aber wenn ich mir auf mein Käsebrot irgendwie zwei Scheibchen Paprika mache, dann ist es auch scheißegal, wie viel das ist. Ja, also das sind dann eben im schlimmsten Fall, ich weiß jetzt nicht, sind es da vielleicht mal 10 Kilokalorien und ja, so what. Das ist, da bin ich einmal die Treppe hochgegangen oder ich weiß es nicht. Also das ist wirklich wurscht.
Also meine Frau hat berichtet, dass die App irgendwie bei ihr die Aktivität aus der aus dem, was der die Uhr. Apple Watch erfasst, rausnehmen würde. Macht es das bei dir übers Handy, bei Android auch oder wie geht das bei dir?
Ich habe bisher so eine Watch noch nicht. Tatsächlich seit heute spiele ich mit dem Gedanken, mir sowas doch zuzulegen. Sondern ich gebe einfach, du kannst ja die Aktivitäten auch manuell eingeben einfach. Und da habe ich mittlerweile eben auch, das ist einfach eine Gewöhnungssache, die ganz schnell geht. Wenn ich raus in den Garten gehe, um Gartenarbeit zu machen, dann schaue ich halt, wie viel Uhr es ist. Und wenn ich wieder reingehe, schaue ich auch auf die Uhr, wie viel Uhr es ist. Und dann weiß ich halt, ich war irgendwie 2 Stunden draußen. Und dann gebe ich halt 180 Minuten Gartenarbeit ein. Und da wird dann noch unterschieden, ob Gartenarbeit leicht, schwer oder mittel. Und da überlege ich halt, habe ich umgegraben oder habe ich nur Unkraut gejätet oder so. Ja? Und mache halt in der Regel so zur Sicherheit, gebe ich eher das Schwächere ein. Dass ich eben weiß, ich möglichst mich nicht selbst bescheiße, aber es eben doch getrackt wird und es ist ja auch eine Belohnung dann, ja, also dann hast du eben 2 Stunden Unkraut gejätet und kannst dann eben, weiß ich, 500 Kilokalorien mehr essen, das ist ja ist ja auch eine schöne Belohnung dann, ne? Also,
ja, klar.
Und also es gibt auch, ich bin ja in so eine Facebook-Gruppe von dieser App, gibt es echt so eine Fraktion, die eben starke Verfechter dessen sind, dass man die Aktivität nicht einspeist. Wo ich mir denke, das geht an der Idee der App vorbei. Also, weil die Idee ist ja nicht, dass man möglichst wenig zu sich nimmt, sondern dass man das, was man für die geplante Gewichtsabnahme braucht, genau zu sich nimmt. Und eben auch nicht weniger, weil man dann eben die Gefahr hat, Heißhunger zu kriegen und Jojo-Effekt und sowas. Also das ist halt, man soll ja nicht viel weniger essen, sondern man soll genau das essen, was der Plan ist. Ich meine, im Idealfall natürlich auch die richtigen Nährstoffe, die richtige Anzahl von Eiweiß und Kohlenhydraten und Fett. Das mache ich nicht. Ich merke, dass sich das über die Woche nivelliert. Also ich merke, ich habe Tage, wo ich zu viel Eiweiß esse und es gibt welche, da esse ich zu viel Fett oder zu viel Kohlenhydrate. Zu viel Eiweiß ist selten, aber kommt schon auch vor.
Also ich weiß, wo ich heute mit meinen Grilled Cheese Sandwiches stehen würde.
Zu viel Fett, ja.
Definitiv.
Aber ja, da sieht man natürlich, ob man eine ausgewogene Ernährung hat. Und ich habe ja meine Ernährung nicht umgestellt. Also ich habe ja überhaupt keine Ersatzprodukte, solche Kasteiungen, also wo ich dann auch glaube, dass es für mich nicht funktionieren würde. Das funktioniert dann vielleicht, wenn du in einer Hauruck-Aktion irgendwie 100 Kilo abspecken musst. Kann sein, obwohl ich glaube, dass das auch das da nicht gut ist. Übrigens, ich habe die Tage einen in der Facebook-App gesehen, der auf der Waage steht und die Waage zeigt 132 Kilo an und er schreibt dazu, juhu, bald halbiert, dank dieser App. Ja, genau, ja, wow. Krass, schon, ja. Schon recht krass, ja. Und da stand auch irgendwie so eine hoch zweistellige Wochenanzahl, die er schon dabei ist oder die er noch vor sich hat oder irgendwie so. Genau, bis zum Ziel unter 100 oder irgendwie sowas, noch 55 Wochen oder so. Also, ja, krass. Aber das ist ja das Gute daran, dass die eben auf lange Zeit angelegt ist und nicht auf nehmen sie 10 Kilo in 3 Wochen ab. Das ist halt, ja, das ist eine dumme Idee, weil geht halt in die Hose. Ja. Da ist man hinterher schwerer als vorher. Und da muss ich sagen, ja, bisher, dieses eigentlich so grob über den Daumen, ein Pfund pro Woche, mehr soll man ja nicht und ziemlich genau so bin ich auch. Also von daher, ja, läuft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich hatte Mitte der Woche so gedacht, oh, es stagniert. Und dann plötzlich war
es wieder dran und dann ging es weiter.
Ja, ist eher so eine Art, ja.
Okay. Ja.
Und was einem bewusst wird, immer bewusster, wo man dann gar nicht mehr wiegen muss, ist, es gibt halt so, ja, so Fehler, will ich es ja gar nicht mal nennen, aber wenn du abnehmen willst, natürlich schon Fehler, so Dinge, die man nicht machen sollte. Man sollte eben nicht zum Frühstück 2,5 Brötchen essen, weil das halt, es ruiniert einem das Budget für den ganzen Tag. Weil halt so ein Weizenbrötchen, das ist halt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viel es hat, aber es hat so irgendwie 250 Kilokalorien oder so, ja. Und wenn du davon eben, nehmen wir mal an, 3 isst, dann hast du ja schon die Hälfte deines gesamten Budgets und du hast noch nicht mal Butter drauf geschmiert, ja. Und wenn du das dann eben auch machst, also das ist Katastrophe, darf man nicht machen.
Aber sagt man nicht morgens wie ein König, mittags wie ein.
Ja, so, und abends, ja, ein Bettelmann? Stimmt, wie die Engländer, ja, genau, eigentlich schon. Am Ende, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Glaubenssache oder vielleicht ist auch Forschung, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, am Ende geht es darum, wie viel Kilokalorien hat man zu sich genommen und ob man die jetzt abends, morgens oder mittags.
Ja, das ist schon klar. Die Gesamtsumme ist die Gesamtsumme, ja. Da beißt die Maus keinen, genau, Faden ab oder da macht.
Natürlich verstoffwechselt man schlafend anders als tagsüber. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Marathon laufen will, ist es sinnvoll, die Nudeln eben vorher zu essen, damit ich die eben habe, ja.
Nee, ich meinte jetzt einfach nur, wenn dir das gut tut, sozusagen dir deine 750 von deinen 2000 morgens zum Frühstück wegzukraffen.
Aber deswegen isst man ja morgens nicht die 2,5 Brötchen, sondern man isst die, weil es einem Spaß macht. Man isst die nicht in der Voraussicht, ach, heute Mittag esse ich mal nur ein Salätchen. Ja, das habe ich ja nicht vor.
Ja.
Wär vernünftig dann, ja? Klar. Anders, wenn ich so ein englisches Frühstück essen würde, ich glaube, dann wäre es vielleicht sowas anderes. Dann wüsste ich, okay, ich habe schon mal warm gegessen jetzt. Ja, ich muss jetzt langsam machen. Aber
wir hatten kurz, ja, nachdem meine Frau angefangen hat, mit dieser App rumzuspielen, das war jetzt Zufall, gerade das Wochenende, jetzt das Pfingstwochenende, haben wir hier Burger gemacht. Und wir waren über Mittag, haben wir einen Ausflug gemacht, waren wir irgendwie draußen gewesen, sind am Fluss entlang spaziert und wir hatten nur so ein bisschen Snacks dabei und sie hat von den Snacks irgendwie, weil die Kleine hatte Hunger, dann haben wir da Snackpause gemacht, weil die Kleine halt Hunger hatte und ich habe so aus blanker Langeweile, weil wir jetzt da sitzen und Snackpause machen, habe ich halt mitgesnackt und meine Frau hat aber ausgesetzt, weil es eigentlich relativ nah nach dem Frühstück war und sie hatte halt einfach noch gar keinen Hunger. Und dann gab es halt keine weitere Snackpause mehr, weil die Kleine war dann happy und hatte viel zu viele andere Sachen zu tun, weil wir noch an einem Bauernhof vorbeigekommen sind, hat den Hunger vergessen und irgendwann abends war dann so jetzt das Abendessen schrägstrich extrem spätes Mittagessen so in einem kombiniert und dann hatte sie halt diese App zum ersten Mal und guckt da so rein und sieht, dass das Mittagessen noch nicht belegt ist und dass sie diese ganzen Kalorien, die da beim Mittagessen dran stehen, dass sie die ja jetzt eigentlich noch hat. Dann habe ich gesagt, hast du nicht vorhin beim Snacken irgendwie, hast du da nicht was mit? Nee, ich habe da gar nichts gegessen. Ich so, okay, na dann kannst du jetzt reinhauen. Und hat sie dann auch gemacht und hat so einen Burger mit zwei Patties drauf und so und hat dann alles eingetragen. Und das waren so fleischlose Patties so von, so fertig abgepackte. Das heißt, da konnte man dann einfach den Barcode scannen und sagen so, ich habe die ganze Packung gefuttert. Und
das ist perfekt.
War dann auch relativ harmlos von den von den Kalorien, was diese Dinger angeht. Und dann noch irgendwie das Brötchen dabei und noch irgendwas. Und dann war am Ende, war sie mit den Kalorien noch gut. Aber sie saß am Tisch und hat gesagt, ich möchte bitte aufs Sofa rollen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin so unfassbar überfressen. Ja. Und es war aber noch okay, weil sie das Mittagessen halt ausgesetzt hatte.
Dieses sukzessive vor sich hinfressen und dann mal noch hier ein Stück Kuchen. Ach komm, nee, ich esse zwei Stück Kuchen. Also Kuchen ist halt auch eine Katastrophe, gell? Das rächt sich halt, gell? Das ist, oder dann abends halt doch noch eine halbe Tafel Schokolade reinpfeifen und Chips. Also wenn ich überlege, was ich sonst so zum Teil gegessen habe, wundere ich mich halt nicht, warum ich so fett bin. Also ist halt, ja. Ja, oder auch Softdrinks oder auch Säfte, ja, das sind versteckte Kalorien, die dir ganz schnell das Budget versauen. Und
ich bin froh, dass mich das irgendwie nicht betrifft. Also, wenn du so aufzählst.
Kein Thema.
Nee, wenn du so aufzählst, so zum Beispiel Softdrinks, trinke ich fast nie. Fast nie. Trinke fast immer nur Wasser tagsüber.
Ja, aber Apfelsaft ist halt fast genauso gefährlich, gell?
Ja, aber ich trinke auch keinen Apfelsaft. Also,
dann ist super.
Ja, ich trinke vielleicht mal zum Frühstück so ein 100 Milliliter Glas Orangensaft oder so. Das ist dann alles. Und dann trinke ich tagsüber Wasser und abends halt Schnaps. Aber. Das klingt jetzt falsch, aber ihr weißt, was ich meine. Ja. Oder mal ein Bierchen oder so, klar. Oder Wein. Es ist durchaus, da sind wahrscheinlich dann meine versteckten Kalorien irgendwie drin, weil Alkohol natürlich auch eine fiese Nummer ist.
Ja, klar.
Aber so dieses tägliche Softdrink trinken kommt bei mir nicht vor. Und auch so diese Schokoladenleidenschaft. So wenn du mir eine dunkle Schokolade schenkst, dann lasse ich die wahrscheinlich erstmal 4 Wochen liegen, weil ich mir denke, die habe ich geschenkt bekommen, das ist was Besonderes, muss ich auf den richtigen Moment warten, wann ich die esse. Der kommt dann nie. Und wenn ich sie dann aufmache, dann esse ich sie manchmal an einem Abend, aber meistens, da brauche ich 3 Abende oder so, bis ich eine Schokolade weg habe. Und dann esse ich wieder 7 Wochen keine. Nüsse.
Bei mir kam es im letzten Jahr schon auch durchaus vor, dass ich mal eine Tafel Schokolade über den Tag hinweg esse. So irgendwie während des Homeoffice eine halbe Tafel und dann abends die andere Hälfte so ungefähr, gell? Also, und das merkt man dann halt schon. Also es ist, bleibt nicht aus. Und ja, am Ende ist es dann, wie wir jetzt ja schon mehrmals gesagt haben, am Ende ist es das, wie viel man zu sich genommen hat und wie viel man verbraucht hat. Und die Behauptung der verschiedenen Stoffwechsel, natürlich sind die Stoffwechsel ein bisschen unterschiedlich, das sieht man ja auch darin, was wir eben dürfen, ja, also wir als Männer dürfen halt, das sagt die App, eben dürfen viel mehr essen als zum Beispiel meine Mutter, die halt ein paar Jahre älter ist und eine Frau, ja, also das ist dann schon bitter zum Teil, wie wenig die essen darf, aber am Ende sind es schon auch Angewohnheiten, gell? Dass du eben so schlank bist, liegt eben nicht nur an einem Stoffwechsel-Ding, sondern eben daran, dass du eben manche Angewohnheiten auch nicht hast, die Stefan und ich eben haben, gell? Ist halt so.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist dann,
Ganz klar. Das hat auf jeden Fall einen Anteil. Also ich glaube, und der ist nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ich glaube, man sieht das halt, weil es ja zur Gewöhnung wird, man sieht das nicht so. Und das kann natürlich so eine App dann auch bewusst machen plötzlich, dass man sieht so, warum trinke ich denn jetzt eigentlich schon wieder Apfelsaft? Ich könnte genauso gut Wasser trinken, ja. Also Und es wird mir nicht schlecht dabei gehen.
Ja.
Also.
Ich trinke ja im Wesentlichen Wasser, weil ich das nicht schleppen muss. Also,
ich trinke auch Leitungswasser.
So Saftkram, das muss ich ja irgendwie ranschaffen, das ist ja furchtbar. Und Saft, Wasser, das kann ich einfach aus der Leitung laufen lassen und dann ist das da.
Ja, wir benutzen ja so einen Saftbringdienst. Da gibt es ja so eine Brauerei.
Das ist natürlich tödlich, ne? Weil dann ist dieses Argument vom Tisch.
Ja, genau. Nee, die stellen das immer dienstags vor die Tür, gell? Und rufen dann irgendwie, kommen alle zwei Wochen und rufen dann meine Frau an, so, was wollen Sie denn diese Woche? Und dann sagt die, ja, bitte einmal den Apfelbirnensaft und dann stellen sie halt wieder einen Kasten Apfelbirnensaft vor die Tür. Also, ja.
Der immer das Zeug, was mein Mann so schön dick macht.
genau. Nee, Apfelbirnensaft ist super, weil da ist nämlich ein bisschen Kohlensäure zugesetzt. Also es ist keine Schorle, sondern die setzen dem Saft Kohlensäure zu. Völlig absurdes, ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Vielleicht damit man den Eindruck hat, es ist eine Schorle, es hat aber trotzdem so viel Kalorien wie der reine Saft.
Geil.
Keine Ahnung. Und ich mag das aber nicht. Ich trinke Schorlen gern ohne Kohlensäure. Ich weiß, die Diskussion, ob das dann noch eine Schorle ist. Aber ich trinke gern Saft mit Leitungswasser.
Na, einfach verlängert, ja. Solange du es nicht Schorle nennst, bin ich da vollkommen fein mit.
Doch, ich nenne es natürlich Schorle. Weil ich einfach so ein renitentes Arschloch bin.
Ach ja, nee, das mit dem Liefern ist ja, ich bin ja seit Corona, bin ich ja großer Lieferdienst-Fan. Mhm. Wir haben ja hier zum einen den Rewe-Lieferdienst sehr lieb gewonnen, aber dann jetzt auch den Amazon. Die haben jetzt seit kurzem haben sie angefangen, hier im Frankfurter Raum wieder zu liefern. Amazon Prime Now. Und es scheint so zu sein, dass die einfach Leute in den Tegu schicken. Die kommen dann teilweise auch mit so privat Mini-PKWs. Also da kommt dann so, weiß nicht, so ein kleiner Hyundai i10 oder wie der heißt. Oder irgend so ein, weißt du, so ein Auto, wo du denkst, ja, so groß wie mein damaliger Fiat Panda, so Pi mal Daumen. Kommt dann da angefahren und parkt und du guckst aus dem Fenster und denkst dir, der müsste jetzt so gerade jetzt hier sein, mal gucken, ob der den Eingang findet, weil bei uns hier im Haus ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute nur die Hausnummer haben, dann finden sie meistens den Eingang nicht, dann gucke ich manchmal so zu der rechten Zeit aus dem Fenster, um zu gucken, ob ich denen irgendwie noch schnell helfen kann, bevor er irgendwie hinterm Haus rumrennt. Und dann guckst du raus, dann kommt so ein Privat-PKW und steigt jemand aus und läuft rum und dann denkst, das kann es ja nicht sein, da muss ja ein LKW kommen. Aber am Ende war es dann doch der Typ. und kommt halt kein LKW. Ich habe wirklich das Gefühl, also ich weiß nicht, vielleicht kann da jemand in die Kommentare schreiben, der es besser weiß, wie das läuft. Mein Eindruck, weil die Waren kommen vom Tegut, wenn du bei Amazon Prime Now bestellst, zumindest hier im Frankfurter Raum. Oder das wird wahrscheinlich deutschlandweit vermutlich so sein, wobei weiß ich auch nicht sicher. Und dann kannst du da halt so, hast du dein ganzes Sortiment, klickst du dir zusammen und dann kriegst du so eine Nachricht, dass irgendwie da steht dann immer der Name von der Person irgendwie, sowieso hat angefangen mit einsammeln und letzte Änderung jetzt oder nie, so nach dem Motto. Und dann siehst du danach auf der Karte so einen Punkt, wo die Person gerade ist. Und dann kannst du halt auch diesen Punkt näher kommen. Deshalb weiß ich dann auch, wann ich ungefähr aus dem Fenster gucken muss, um demjenigen da noch zum Eingang zu verhelfen. Und dann kommen die irgendwie immer von einem Tegut scheinbar. Also vielleicht ist da irgendwo eine Verteilzentrale, vielleicht ist da auch einfach nur ein sehr großer Markt, wo die da durchrennen, kann ich dir nicht genau sagen. Das Lustige war, Tegut hatte jetzt kürzlich unter einem, sie sagen ja jetzt immer alles Cyberangriff, also mit anderen Worten, sie haben ihre IT-Security nicht im Griff gehabt und irgendeiner hat dumm auf den Link geklickt. Jedenfalls hat irgend so eine Ransomware bei Tegut mal einmal die ganze Warenwirtschaftslogistik-Software-Krams-Dings offline genommen.
Oh Gott.
Und das führte zu bei uns hier im lokalen Tegut, in dem ich dann auch gewesen bin in der Woche. Da ist es mir auch überhaupt erst aufgefallen. Ich bin da so durchgelaufen und habe so meine Sachen eingesammelt und hatte so einen kleinen Einkaufszettel auf meinem Handy und tat mich dann irgendwann relativ schwer, den abzuarbeiten, weil ich so in Regale geblickt habe und bei mir kam so dieser DDR-Vibe wieder auf. Ich dachte so, oh, DDR-Wochen im Teegut, was ist denn hier los? Und dann schaust du wirklich so, und ich habe ein Foto gemacht von einem Regal, wo wirklich die haben so Kühlschränke mit so Glastüren vorne dran, machst die Glastür auf und da sind diese ganzen Fächer, wo normalerweise so Käse- und Wurstaufschnittware drin ist, machst du auf und in dieser gesamten Tür ist kein einziges Produkt mehr da, von oben bis unten. Es ist komplett leer. Und rechts und links die Türen daneben, da sind noch so vereinzelt, so versprengte, da sind so pro Tür vielleicht so 4 Produkte innerhalb von einem Bereich, wo so normalerweise so 20 Fächer oder so wären oder 30, kann ich jetzt gar nicht schätzen. Aber also, wie viele mögen das sein? So 6, 8 pro Reihe nebeneinander und dann entsprechend, was weiß ich, 6, 7, 8 Reihen übereinander, das ist sogar mehr dann. Und es war einfach komplett leer und wenn du so den Gang runtergeguckt hast, ja, es gab dann so Bereiche, wo irgendwie Produkte sind, die vielleicht nicht so beliebt sind oder weiß ich nicht, die dann noch da waren oder wo das mit dem Liefern noch funktioniert hat. Jedenfalls, da war so gähnende Leere und es hat Tage gedauert, bis dieser Markt sich wieder erholt hat. Und so lange war dann auch die Amazon.
Krass, wegen nur so einem Computerverschlucker im Endeffekt, gell?
Ja, heftig. Ich glaube, die konnten dann wahrscheinlich nicht mehr nachbestellen oder irgendwie, die hatten, also das läuft ja wahrscheinlich alles elektronisch mittlerweile, muss es ja auch, sonst kriegst du das ja heutzutage nicht mehr hin.
Aufgeschmissen, die wegen sowas Kleinem sind, gell?
Total. Und naja, das hat dann halt offensichtlich den Amazon-Lieferdienst auch mit offline genommen. Die hatten keine vernünftige Fehlermeldung dafür vorbereitet, weil wahrscheinlich das ist ja so, ich meine, ich programmiere ja selber so einen Scheiß oder habe früher auch Logistik-Software gemacht. Das sind so Layers upon Layers upon Layers, ja. Und wenn irgendein Layer sagt, habe ich nicht, dann sagt der dem nächsthöheren Layer, habe ich nicht. Und der trifft dann vielleicht für seine Fehlermeldung, die er dem User, oder vielleicht meldet der das auch wieder einen Layer nach oben und noch einen Layer nach oben und noch einen Layer nach oben. Und irgendwie der letzte Layer präsentiert dann dem User mal eine Fehlermeldung, ist halt die Frage, wenn da unten irgendwas Unerwartetes schief geht, an das von den Programmierern niemand gedacht hat, dann gibt vielleicht irgendeiner der Layer irgendwo was nach oben weiter, was dann interpretiert wird und dann wird eine Fehlermeldung angezeigt, die nicht passend ist für das, was vorgekommen ist. Und irgendwo ist da halt, das Zeug ist nicht lieferbar oder wir können jetzt gerade nichts liefern, weil wir wahrscheinlich, weil irgendeine Schnittstelle nicht zur Verfügung steht und wir gar nichts reservieren können oder wir keine Datenbestandsabfragen machen können. Das ist da das Wahrscheinlichste, was da passiert sein dürfte. Dass vielleicht irgendwie der Tegut-Warenbestand, was verfügbar ist und was nicht mehr da war, weil die Software halt kaputt war. Und er konnte es Amazon nicht abfragen, konnte irgendwie das. Und dann am Ende ist nach oben aber präsentiert worden, es stehen keine Liefertermine zur Verfügung. Also sieht das für dich als User am Anfang halt so aus, wie, boah, die werden gerade krass überrannt, alle Liefertermine sind ausgebucht, ich muss nochmal Reload klicken und nochmal und heute Nacht. Wenn weniger Leute da sind oder so. Oder du denkst dir ja irgendwie Strategien aus, wie das beim Rewe auch funktioniert. Beim Rewe ist es so, dass irgendwie, glaube ich, zumindest war es früher so, dass nachts so gegen 0 Uhr oder irgendwie so eine bestimmte Uhrzeit, wo der Tag sozusagen, der Computertag beim Rewe zu Ende ist, da kommt dann, weil du den Liefertermin immer nur 14 Tage in die Zukunft kriegst, wenn die alle 14 ausgebucht sind, dann ist halt irgendwann in der Nacht kommt der neue 14. hinzu, weil vorne ja einer wegfällt. Und dann musst du halt schnell sein, um den als Liefertermin dir zu schnappen. Das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so tragisch, aber am Anfang der Pandemie, so im März, April letzten Jahres, war das so. Und da, so denkst du da dann, bis wir das dann mal mitgekriegt haben, bis ich dann im Tegut gewesen bin und eins zusammengezählt habe mit dem leeren Regal. Das ist dann so, vielleicht ist deshalb beim Amazon kein Liefertermin mehr da. ja. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile wieder geht. Der Tegut selbst ist wieder einigermaßen voll. Es funktioniert wieder. Aber ob der Amazon schon wieder zum Leben erwacht, das weiß ich gar nicht. Wir hatten dann schon die Befürchtung, dass Amazon das Experiment Frankfurt gleich wieder gekillt hat, kurz nachdem es gestartet ist. Aber das schien unabhängig voneinander.
Übrigens so eine Situation mit, wie in der DDR, leere Regale, hatte ich auch mal hier im Odenwald. Tagsüber war ich irgendwie auf Probenahme-Mission und wollte halt einkaufen und es war halt irgend so ein Kaff irgendwo ganz weit außerhalb tief im Odenwald und war auch irgendein Supermarkt, ich weiß nicht mehr, ob es Teil einer Kette war oder Teil einer ganz kleinen Kette, die ich gar nicht so kannte oder vielleicht war es auch so ein Nahkauf, ich weiß es nicht. Und ich bin da reingestiefelt und ja, wie man halt so in so einen Supermarkt reinstiefelt und guckt nicht so richtig. Ich bin auch schon in Supermärkte übrigens reingestiefelt, die noch nicht eröffnet hatten, die noch im Umbau waren, wo ich dann drin gemerkt habe, so, oh, hier, irgendwas stimmt hier nicht. Oh, und ich wurde halt nicht aufgehalten.
Bohrmaschine in der Hand.
Ja, ich wurde halt nicht aufgehalten, weil ich so, ich trage ja gelb, gell? Also ich trage ja so.
Stimmt, du siehst ja
aus den Bauarbeitern.
Wie so ein Straßenbauarbeiter, ja.
Genau, ich werde halt nicht aufgehalten, weil die Leute denken halt, ja, wenn er da selbstbewusst in gelb reingeht, dann ja, wird das irgendwie der Gutachter sein, was ich ja bin, aber halt nicht für den Supermarkt. Und in diesem Supermarkt war das nicht so. Die waren offen. Offen, da saßen auch so Kassiererinnen an der Kasse und so. Und ich gehe da rein und dann war ich in einem Gang und da war halt auch so Leere, so und so auch so Kühldings abgeschaltet. Ja, also so dieses mit diese Kühlschränke mit Fenster davor.
Ja.
Und die waren halt dunkel. Und ich dachte, hey, was ist denn hier los? Seltsam, die haben doch offen. Und dann bin ich bin eben weiter hinten im Supermarkt, hatte mir so das Gefühl, die bauen irgendwie, also das ist überhaupt nicht mehr in Betrieb. Und es waren aber andere Gänge, die waren halt noch, da war noch
irgendwo andere drin. Kunden zu sehen oder ganz allein?
Ganz allein. Und dann bin ich vorgegangen, habe gesagt, also hören Sie mal, haben Sie nicht geöffnet oder bin ich hier falsch? Oder? Doch, doch, heute haben wir noch geöffnet und morgen auch noch. Ich so, ja, wie? Ja, wir machen zu.
Ah, okay.
So, es kostet auch alles nur die Hälfte. Und dann irgendwie ja nur Gang 2 und 3 oder irgendwie so. Und dann bin ich dann in Gang 2 und 3 gegangen. Da war auch ein wildes Sammelsurium, weil halt alles eben auf viel kleineres, es waren halt nur noch so Reste. Und aber eben alles total billig. Vielleicht war es auch nur 30%. Also es hat alles total wenig gekostet. Und ich habe gesagt, okay, ich kaufe jetzt hier, ich decke mich hier jetzt ein mit allem, was ich eh kaufen würde. Und es war mir wirklich nicht so einfach. Also ich habe dann relativ viel Nudeln gekauft. Und ich glaube, so kleine Playmobil-Figuren packen gab es noch und noch irgendwas absurd, so ein paar absurde
alles,
Sachen.
Alles, was du eh kaufen würdest, hast du gerade gesagt.
Ja, ich weiß, das mit dem Playmobil nicht. Ja, klar, das ist natürlich Quatsch, aber habe ich den Kindern mitgebracht und aber sonst eben wirklich so Mais in der Dose und Nudeln und so ein Quatsch. Und da halt viel. Ja.
Und ja gut, ich meine, dafür machen die das ja im Endeffekt, ne? Ich kann mir
genau alles also, raus.
Ja. Gerade jetzt, als ich da durch diesen leergefegten DDR-Wochentee gut gelaufen bin, wenn du dann in dem Augenblick, wo ich dann bewusst wahrgenommen habe, dass hier alles leer ist, habe ich dann auch irgendwann an einem der Glastüren dieses Schild wahrgenommen, wo stand Cyberangriff, bla bla bla, alles kaputt. Wo im Wesentlichen irgendwie eine verklausulierte Version von wir haben unsere IT-Security nicht im Griff und das ist jetzt ihr Problem drauf stand, nur halt anders formuliert. Aber gut, das ist jetzt meine gemeine Interpretation dieser Sache.
Ja, ist schon was dran.
Und dann, wenn du dann so mit offenen Augen so ein bisschen durchläufst, dann fällt dir natürlich auch auf, was fehlt denn hier eigentlich und was ist noch da? Und das ist ja dann durchaus interessant. Also so diese, klar, die in den Kühlregalen gehen natürlich wahrscheinlich die Produkte am schnellsten weg, die halt so Schnelldreher sind und die vielleicht nicht lange halten, von denen wahrscheinlich auch nicht so viel da ist, weil sie halt ein kurzes Verfallsdatum haben, wenn man sich das nicht in beliebigen Mengen da reinlegt, sondern eher schnell nachliefern lässt. Und das ist dann halt auch schnell weg. Also so interpretiere ich das jetzt einfach mal, weil das war so der ganze Käsekram so und Wurst vor allem. Vielleicht ist das so eine Fleischesser-Ecke hier, keine Ahnung. Das Wurstregal sah sehr ausgeraubt aus. Grillgut war größtenteils weg. Im Tiefkühlbereich ging es eigentlich noch. Da waren auch Löcher reingeschossen, aber das allermeiste vom Tiefkühlkram war noch da. Und auch so das Regal mit, was jetzt so in Pandemiezeiten so immer leer war, so Nudeln und Mehl und sowas, das war alles noch, das sah noch relativ okay aus. Da war gar nicht so wahnsinnig viel leer. Vorne wo das Kühlregal anfing, so Joghurt, stand auf meiner Einkaufsliste mit 3,8 oder 3,5% Fett, gab es nicht, war einfach aus, musste ich dann so einen Low-Fat-Joghurt nehmen. Da ist mir das aber noch nicht aufgefallen, das war relativ am Anfang noch und auch Gemüse war noch relativ gut sortiert. Kaffee gab es die Sorte, die ich wollte nicht, aber es gab andere Sorten, das habe ich auch noch nicht, an der Stelle habe ich auch noch nicht gestutzt, das habe ich einfach gedacht, na gut, dann ist der halt gerade nicht da, Pech gehabt, hole ich ihn beim nächsten Mal. Und dann, aber als ich dann gesehen hatte, diese Schilder und als mir dann klar geworden ist, bin ich dann nochmal so durch einen anderen Gang durch, die Chips und die Bierreihe war sehr ausgedünnt, also Bier war echt schon, also da waren noch verschiedenes da, aber einige Sorten waren halt einfach auch schon komplett weg, Radler habe ich keins mehr gefunden, nur noch normale Biere und da bleiben dann halt auch an den Rändern so, die Starkbiere bleiben stehen, aber so die normalen gut gehenden Pilsner, die sind alle weg. Und Radler war halt auch in dem Fall keins mehr. Und bei den Chips war auch so, Teile von Chips gab es noch, aber ich wollte Pistazien, hatte ich auf meiner Liste, habe ich nicht gekriegt. Und gut, vielleicht stehen die auch irgendwo anders und ich habe sie nicht gefunden, keine Ahnung. Aber jedenfalls da, wo ich die erwartet hätte, waren keine Pistazien zu finden. Und da war auch relativ weit gelichtet. Also da konntest du auch so hinten die Gitter vom Regal sehen. Also da war weite Flächen, wo nichts mehr lag. Und Schokolade war auch ziemlich ausgeraubt, aber in dem Gang mit dem ganzen so, ich hatte irgendwie noch Feuchttücher für die Babys drauf, oder für die Kinder, hatte ich noch für den Kleinen Feuchttücher auf meiner Liste. Also war ich in diesem Gang, wo so ganze Hygieneartikelkram ist und das sah auch normal aus. Da fehlte so optisch erstmal gesehen nichts oder zumindest nicht viel. Und das war irgendwie interessant, wie das so unterschiedliche Löcher in die unterschiedlichen Gänge reinschlägt und was die Leute so als erstes wegkaufen oder was, wo die Versorgung so kurz getaktet ist, dass sie dann halt gleich zusammenbricht.
Ja gut, das sind natürlich zwei Sachen, gell? Also einmal kurz getaktete Versorgung. Ist natürlich klar, bei Verderblichen ist eh logisch, dass das enger getaktet ist. Aber natürlich auch, was die Leute vielleicht dann noch stärker kaufen, wenn sie merken, es wird knapp. So ja gut, Thema Klopapier und so, gell?
Ja gut, aber wenn du jetzt siehst, okay, das ist der Teegut, der hier betroffen ist, weil der ja, hat stimmt. irgendwie, der hat jetzt ein IT-Problem. Also meine Reaktion war dann nicht, oh Gott, dann nehme ich jetzt alles, was von dem Zeug noch da ist, noch schnell mit. Sondern meine Reaktion war, dann muss ich halt doch noch zum Dance und zum Rewe. Also ist dann halt so.
Ja, aber manche machen das so.
Ja, okay. Ja, mich hat es dann eher an der Stelle so, da muss ich doch noch da hinten hin. Da wollte ich doch nicht. Ja, naja. Mei. Hat ja dann funktioniert.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir uns doch wieder verquatscht, ne? Wir haben immer keine Themen und dann machen wir da so.
Komisch.
Naja, nun. Eine Kategorie hat diese Sendung noch und das ist die, wo du uns in diesem Fall jetzt sagen musst, was wir nächste Woche gucken. Eigentlich wäre ja der Stefan dran gewesen.
Ich bin dran. Ich dachte eigentlich, wenn jetzt es normal weitergelaufen wäre und der Stefan die letzten Male nicht gefehlt hätte, dann wäre ich letzte Woche mit diesem Film dran gewesen. Das weiß ich nämlich schon seit Wochen, dass ich diesen Film eben, wie gesagt, letzte Woche eigentlich vorstellen wollte.
Ja.
In gewisser Weise freue ich mich darauf. Ein bisschen habe ich auch Angst, weil der Regisseur schon so ein bisschen ambivalent ist. Es ist der neue Zack Snyder-Film.
Oh je.
Army of the Dead.
Oh, der wird mir ja die ganze Zeit hingehalten bei
Netflix. Ja klar, mir eben auch, schon Wochen bevor er kam, eher sogar Monate bevor er kam. Ja, Zack Snyder, bekannt unter anderem von 300, der so ein Kult-Vorschaufilm damals in der Kino 10 Sneak bei uns war. Es gab so ein paar Vorschauen, die wir in der Kino 10 Sneak sehr oft gesehen haben und da war 300 dabei. Da war auch der
Miami Vice Film.
Miami Vice Trailer, genau.
Den haben wir doch einmal achtmal hintereinander an einem Abend oder so krass. Und einmal rückwärts
gespielt und auf dem Kopf und soll ja saustark. Auch sehr guter Trailer einfach, viel besser als der Film.
Ja.
Aber so eben auch 300, der natürlich unheimlich bildgewaltig war und auch wegweisend da in seiner Optik und seiner Erzählweise, aber natürlich ein faschistisches Machwerk sondergleichen war. Also ich war mehrmals im Kino damals, mich hat er wirklich tatsächlich sehr, sehr angerührt und ich fand ihn toll, weil er eben toll aussieht und toll erzählt, aber natürlich ist das faschistische Kackscheiße, brauchen wir nicht drüber reden. Also und das sonstige Werk von Zack Snyder, da kann man halten, was man will davon, aber es kommt natürlich ursprünglich schon auch aus dem Zombie-Genre und so ist es eben auch jetzt, da ist er zurück im Zombie-Genre und mal gucken, wie das so wird.
Der hat dieses Remake von Dawn of the Dead gemacht, ne?
Ja, genau.
Von ihm.
Haben wir auch in der Sneak gesehen,
glaube ich. Auch in der Sneak gesehen, ja. Und letzte Woche, vor zwei Wochen hatten wir das Zitat bei Mitchell vs. The Machines. Mit dem Einkaufszentrum.
Ja, richtig. Stimmt.
Genau. Was hat er noch gemacht?
Sucker Punch, wo auch Zombies drin vorkommen, der auch so ein bisschen, ja, kann man auch ein bisschen halten, was man will, weil es eben geht einerseits um psychische Krankheit, Eskapismus, Missbrauch, aber ist halt auch in seiner, ja, ist halt auch extrem sexualisierend, was die Darstellung angeht. Also, kann man auch so ein bisschen, ist so ein bisschen schlechten Geschmack kriegt man schon im Mund. Also,
Ja, und dann hat er so.
Aber ist schon auch berührend.
DC-Zeug also, gemacht, ne? Wie Watchmen und Man of Steel und.
Stimmt, Watchmen hat er auch gemacht.
Und den fand ich Wonder Woman gut. Und Batman wie Superman und so. Also so ganzen DC-Scheiß, so Kram gemacht viel.
Love Death Robots hat er auch irgendwas gemacht.
Echt? Okay. Mhm. Aber nicht in der zweiten Staffel, oder? Nee. Da hatten wir geguckt.
Nee, ich glaube, nee, nur in der ersten. Ja, oh Gott, diesen Justice League-Film, diesen fürchterlich schlechten, der jetzt neu in der neuen Fassung irgendwie draußen, naja. In seiner, glaube ich, in seiner Schnittfassung ist doch der jetzt irgendwie.
Ne? Ja, ich das fand schon die andere. Nur am Rande mitgekriegt, ja.
Ich fand schon den anderen Schnitt so beschissen, das, ja, das brauche ich mich angucken. Ja, nee, also, ja, es ist umstritten und ist eben auch nicht nur die einen finden es gut, die anderen finden es scheiße, sondern auch man selbst findet dann Aspekte darin toll oder berührend oder bewegend oder so. Und anderes stößt einem aber halt sauer auf. Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Es soll ein ziemlich down-to-earth Zombie-Kracher sein. Bin gespannt.
Okay, ja, ich auch. Ja. Hätte ich jetzt wahrscheinlich so von mir aus nicht angeklickt. Aber das ist halt.
Ich hatte es befürchtet, dass du es letzte Woche dann gleich, aber als du gesagt hast, ist was du mit deiner Frau entschieden hast zu schauen, dachte ich, na, dann wird es das nicht sein.
Ja, nee, da wäre sie raus an der Stelle.
Ja, so, meine nämlich auch.
Nicht ihr Ding. Ja. Ja, nee, muss ich dann irgendwie. Ich habe jetzt immer das Problem, dass meine Tochter gelegentlich mal nachts irgendwie, wenn sie in ihrem Zimmer aufwacht und ich noch im Wohnzimmer sitze und Film gucke, dass sie dann reinkommt. Und die Wahrscheinlichkeit ist so 60-40 zu 60%, sie geht Richtung Schlafzimmer und legt sich ins Elternbett. Und 40, sie kommt ins Wohnzimmer und guckt, was da für ein Krach herkommt.
Guckt Zombie-Filme mit ihr, und, ja.
Ja, ich habe den Vorteil, wenn sie durch die Wohnzimmertür kommt, kann sie nicht direkt auf den Fernseher gucken.
Ja, die noch, Töne in so Zombie-Filmen sind ja meist schon
ja, praktisch. Ja, das würde reichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, müsste ich mal ausprobieren, ob aus Kinderaugenhöhe vielleicht die Glastüren im Schnapsschrank den Fernseher reflektieren. Also ob sie das theoretisch doch sehen könnte sofort. Oder ob sie wirklich so weit laufen muss, dass, also da stehen noch so große Standboxen rechts und links vom Fernseher, die blockieren den Blick auf den Fernseher.
Ansonsten musst du es machen wie ich, eben auf dem Handy, auf dem Klo.
Ja, nee. und die, das Problem ist, die um Stopp zu drücken oder Pause zu drücken, also Pause reicht ja manchmal nicht, wenn du da jetzt in dem Augenblick so ein verzerrtes Zombie-Gesicht, was gerade irgendwie zwei Augen hat, weggeschossen bekommen oder so. Aha. Dann ist ja Pause drücken keine Option. Dann steht da dieses Bild und dann guckt die Vierjährige dieses Bild an und dann hast du viel zu erklären und das willst du ja nicht. Insofern muss ich irgendwie ja raus aus der App oder wenigstens ins Menü oder so. Und selbst dann könnte da irgendwie so ein Vorschaubild sein, wo was weiß ich was zu sehen ist.
Einfach Fernseher aus.
Ja, das wäre die andere Variante. Das mache ich nicht so gern. Also ich würde dann lieber rausspringen aus der App irgendwie. Das wäre an sich ja auch machbar mit der Apple TV-Fernbedienung, die hat ja so einen Home-Button, da drückst du drauf und dann bist du im Menü. Das würde funktionieren und wenn du wieder in die App reingehst, der weiß schon noch, wo ich bin, das ist ja alles kein Problem. Ja. Nur diese Apple TV-Fernbedienung, die ist halt so, die ist erstens ist sie sehr, sehr dünn und sehr klein, dann ist sie schwarz.
Man weiß nicht mehr, wie rum man sie halten muss.
Genau, und dann ist sie schwarz das Teil ist echt so und dann liegst du da und ich habe eine dunkelblaue Decke auf dem Sofa, eine schwarze Fernbedienung, die findest du nie wieder. Es ist mir schon so oft so gegangen.
Meine ist aber silbern, glaube ich. Das haben sie geändert, oder was?
Die silberne ist die ganz alte. Hast du die noch? Okay.
Nee, ich habe nicht die erste Generation Apple TV, ich glaube, ich habe die zweite.
Okay.
Oder die dritte? Ja, auf jeden Fall eine ältere. Aber gleiches Problem, also weiß auch nie, wie rum du sie halten musst und ist auch so glitschig und klein und in jeder Sofaritze und Ja.
Und jedes Mal, manchmal habe ich dann so Panikmomente, wo ich dann irgendein Geräusch aus dem Flur höre und denke, dass sie kommt. Und dann war es aber doch nur vielleicht irgendwie vom Dolby Surround ein Gerumpel aus dem Film, was ich missinterpretiert habe, weil es von da hinten links kam, dass ich dachte, das ist jetzt da im Flur. Und dann suche ich dieses Teil und irgendwie finde ich sie dann nicht. Und dann habe ich so, dann drücke ich Pause und dann kommt überhaupt niemand, dann war das umsonst.
Ja, mein Sohn hat einmal sich ein bisschen beschwert, dass wir abends nicht so laut Wikinger-Filme schauen sollen. Wir haben überhaupt nicht Wikinger-Filme geschaut, ja, aber
Pornos
da, das tatsächlich auch, im Moment schauen wir so eine Serie mit so schwulen Sexszenen drin, wo die Theresa auch immer sagt, das ist aber doof abgemischt, mach mal leiser. Weil wir haben ja so ein offenes Haus, ja, das ist ja, hört man ja im Haus. Allerdings muss ich sagen, dadurch, dass es da um zwei Ecken geht zu meinen Kindern, kommt gar nicht so viel bei denen an, aber ein bisschen was kommt eben doch an. Und das ist dann ganz lustig, wenn dann eben man so hört, was die Kinder sich da vorstellen. Das war wahrscheinlich irgendein Schlachtenlärm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir da geschaut haben. Aber der Lutz hat sich das halt dann so, ja, das ist ein irgendwie Wikinger, die da kämpfen oder so. Das war seine Vorstellung, was wir da hören.
Tja.
Übrigens, erstens, die, was mir noch eingefallen ist, wie du es deiner Frau schmackhaft machen kannst, diesen Film, das ist der neue Matthias Schweighöfer-Film.
Was?
Ja, damit.
Ach so, okay, ich dachte schon.
Hier, Army of the Dead. Nicht der schwulen Porno. Nee, nee. Und was anderes noch, wir hatten heute gerade, wir schauen nämlich gerade mit den Kindern ESC aus der Konserve. Also das, gestern war ja ESC.
Oder vorgestern? Komplett verpasst diesmal.
Ich glaube vorgestern. Und wir haben es auch nicht geschaut. Ich weiß zwar mittlerweile, wo Deutschland steht und wer gewonnen hat, aber mehr weiß ich auch nicht. Und wir schauen das eben, das Aufgenommene. Und da war noch ein bisschen was, so hat er ein bisschen zu früh aufgenommen und war so ein Vorspiel, wo sie eben so Best-of der letzten Jahrzehnte gezeigt haben. Und haben gerade eingeschaltet, als Lordi kam. Du erinnerst dich, die so mit den Monstermasken und
ja,
so
ja, ja.
Aus 2006. Das Jahr, als ich in Kroatien war und keinen ESC gucken konnte, haben wir dann eben gerade in Kroatien angekommen. Ich glaube, wir waren noch keine Woche dort oder so. War halt ESC und wir haben es dann nur so, ich weiß gar nicht, ob das Internet hatten wir, glaube ich, damals noch nicht mal. Es war wirklich so über die Zeitung. Haben wir dann so, what? Und wir haben es verpasst. Und das kam halt jetzt und die Theresa so, oh, das ist aber gruselig, das können wir den Kindern nicht zumuten. Und habe ich gesagt, ja, stimmt, aber ja, aber lustig war es schon. Und der Lutz ist gleich so, nee, ich find's auch lustig eigentlich eher. Und die Rosa so, ich find's auch lustig. Und dann war halt so ein Ausblick von, und ich habe mir gesagt, so, mir das so angeschaut und gesagt, also die Masken sind schon echt derb. Also das könnte man schon unheimlich finden, aber.
Ja gut, die machen aber halt nichts Unheimliches, die stehen auf der Bühne und machen Musik, ne? Also.
Ja, und es ist halt so offen, offensichtlich auch für eine Vierjährige satirisch überhöht, dass es halt nicht unheimlich ist, sondern es ist halt dann doch irgendwie lustig. Ja, und der Lutz fand, die Musik ist gut. So, hat er ja nicht Unrecht. Ist halt, der ist halt ein Hardrocker, der Lutz ist.
Ja. Na dann, ESC.
Ja.
Guckst du es jetzt echt noch fertig oder, also, oder seid ihr
ja, ja, wir. Wir gucken es fertig. Ich denke, wir werden auch die Punktevergabe uns noch angucken.
Okay.
Das ist, nee, SC mag ich gerne. Und das, was ich glaube, ich habe jetzt 8 Beiträge gesehen, ist wieder sehr unterschiedlich und sehr, ja, natürlich tut es zum Teil weh, das ist keine Frage. Und zum Teil ist es halt auch so albern geklaut. Also gleich das erste ist halt so eine krasse Lady Gaga-Kopie. Also ich bin der Meinung, man kann da Bad Romance einfach drüberlegen und das läuft harmonisch ineinander. Also es ist plump geklaut. Aber das gehört auch dazu. Also so ein bisschen geklaut, bisschen schillernd, bisschen schwer anzuhören. Und ein bisschen Ethno auch. Ich finde das lustig. Mir macht das
jedes Jahr wieder Spaß. Ich bin da völlig bei dir. Ich gucke normalerweise ESC auch gerne und ich habe mich echt auch ein bisschen geärgert, als ich gemerkt habe, dass ich ihn verpasst habe. Ich habe so ein bisschen irgendwie mitbekommen, dass das auf uns zurollt, weil so in Instagram verschiedene Leute irgendwie da, da habe ich das quasi mitbekommen, weil da irgendwie so Content war in der Richtung. Und dann habe ich noch so gedacht, ja, das müssen wir dann gucken, wenn das dann soweit ist. Und irgendwie, ja, dann war plötzlich Sonntag und mein Twitter war voll von ESC und ich dachte, ach ja, ist das dann hier? Ach nee, das war, fuck. Aber dann ist auch die Luft so raus, weil das macht mir zumindest nur Spaß, live zu gucken und parallel das Ohr an Twitter zu halten und eben zu sehen, was machen die Leute für lustige Kommentare zu dem, was da passiert, manchmal auch gemeine Kommentare, manchmal einfach auch nur sehr pointierte und sehr gut beobachtete Kommentare und dann eben auch zu gucken, kann ich selber vielleicht einen machen, der irgendwie was trifft oder nicht und das so zu gucken mit diesem Twitter-Volk im Hintergrund und ich glaube, aus der Konserve wäre da für mich so fühlt sich das jetzt für mich an, so die Luft raus, dass mich da nichts dazu treibt, das aus der Konserve nachzugucken, vor allen Dingen, wenn ich dann eh schon weiß, wer gewonnen hat.
Nee, also geht mir jetzt nicht so. Ja, aber wir schauen auch Let's Dance aus der Konserve, zum Teil 2 Wochen alt, wo ich auch schon weiß, also die sind rausgeflogen und die sind nächste Woche rausgeflogen. Okay. Das macht nichts. Schauen wir trotzdem.
Na dann. Wenn es Spaß macht.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen,
ich habe eben gerade mal die, den Schnaps, ich habe hier 6 Zentiliter Grill-Aquavit getrunken. Den habe ich jetzt gerade mal eingegeben und ich habe ihn tatsächlich noch auf den heutigen Tag verbuchen können. Und zwar genau, ich habe jetzt noch 1 Kilokalorien übrig, also es, als hätte ich es gefaked. Habe ich aber nicht. Ich habe genau das eingegeben, was ich eben gerade getrunken habe und es ist genau 1 noch übrig. Das heißt, ich starte morgen mit
0.
1924 noch übrig.
Das ist doch gut.
Ja, das ist gut.
Ja. Dann genau, dann starten auch unsere Hörer und Hörerinnen morgen in diese Episode mit viel Hörzeit, die noch übrig ist. Das werden dann jetzt wieder fast 2 Stunden, nicht ganz. Und,
echt unglaublich, wir haben einen Film besprochen. Es ist, wir übertreffen uns da jedes Mal.
Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das
möglicherweise natürlich nicht.
Irgendeine Störung ist, die wir dringend beheben sollten.
Laberflash.
Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Genau. Und
nächste Woche ist ja vielleicht der Stefan wieder da, der uns ein bisschen zügeln kann. Aber wenn ich so in die Liste schaue, wir haben einen Haufen Content auch. Also ich, wie gesagt, ich eine Serie fertig, die der Stefan noch mitschaut jetzt, die kommt nächste Woche. Und ich habe noch 3 bis 4 andere Serien und wir wollen auch noch Community besprechen irgendwann mal.
Oh ja, richtig.
Ja.
Ja, dann schaut doch mal Community und schaut vielleicht Army of the Dead, dann könnt ihr nächste Woche informiert zuhören sozusagen. Mhm. Und ob der Stefan Army of the Dead schaut, da bin ich ja sehr gespannt. Das werden wir dann.
Ich bezweifle es.
Okay, also Zombie-Filme, nicht so Stefans. Werden wir nächste Woche uns von ihm erklären lassen. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.